Bildungsverband, Diplom-Ingenieur Friedrich Seefeld, Partnerdirektor Energieinfrastruktur der Prognos AG und Dr. Kirsten Westphal, Mitglied der Hauptgeschäftsführung beim BDEW, Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Seien Sie uns herzlich willkommen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich begrüße dann die Kolleginnen und Kollegen des Ausschusses, Staatssekretär Wenzel, Vertreterinnen und Vertreter der Länder, der Medien und die Gäste, die dieser Anhörung hier im Sitzungssaal folgen. Seien Sie alle herzlich willkommen. Sie, sehr geehrte Damen und Herren Sachverständige, wurden informiert, dass Sie im Vorfeld Ihrer mündlichen Stellungnahme etwaige finanziellen Interessensverknüpfungen in Bezug auf Gegenstand der Beratungen offenzulegen haben. Ich stelle fest, dass solche Interessensverknüpfungen für diese Anhörung nicht vorgetragen worden sind. Zum Ablauf der heutigen Anhörung darf ich folgende Hinweise geben. Es werden zunächst die Sachverständigen die Gelegenheit haben für ein dreiminütiges Eingangsstatement. Anschließend folgen die Fragerunden. Und um das in unserer zur Verfügung stehenden Zeit von insgesamt 2 Stunden durchführen zu können, sind wir darauf angewiesen, dass alle Fragesteller und Antworten sich in den Fragerunden dann kurz fassen. Die Fraktionen sind übereingekommen, dass pro Wortmeldung eine maximale Zeit für Frage und Antwort von insgesamt 4 Minuten in der ersten Runde und 3 Minuten in den folgenden Runden unbedingt eingehalten werden muss. Die Redezeit sehen Sie immer oben an den Bildschirmen. Die Kolleginnen und Kollegen kennen das, Sie wahrscheinlich auch schon. Schriftliche Stellungnahmen sind verteilt worden, stehen online allen zur Verfügung. Wir werden hier wie immer ein Wortprotokoll erstellen. Und deshalb werde ich vor jeder Wortmeldung Sie namentlich aufrufen, damit wir die Ausführungen auch immer zuordnen können. Ich gebe zunächst den Sachverständigen das Wort für eine Einführung, jeweils 3 Minuten. Ihnen nochmal herzlichen Dank. Und das Wort hat zunächst Herr Dr. Burtscher.
Ja, guten Morgen. Danke, Herr Jung. Danke für die Einladung, Frau Udig. Ja, mein Name ist Leonhard Burtscher, Umweltinstitut München. Wir sind eine NGO, komplett durch Privatmenschen finanziert, ein kleines bisschen auch noch durch Drittmittel. Insofern keinerlei finanzielle Interessen an dem Gegenstand, außer dass wir eben ein großes Interesse daran haben, unsere Lebensumstände natürlich gut zu bewahren. In Deutschland verwenden wir sehr viel Energie. Ungefähr 3/4 der eingesetzten Energie ist nach wie vor fossilen Ursprungs, trotz Fortschritte bei der erneuerbaren Stromerzeugung. Und von dieser eingesetzten Energie können nach Schätzung diverser wissenschaftlicher Studien könnte etwa die Hälfte gewinnbringend eingespart werden. Man könnte also sagen, die Hälfte der derzeit eingesetzten Energie wird verschwendet. Im Sinne von, es wäre günstiger, gesamtwirtschaftlich gesehen, aber natürlich auch für die Bevölkerung und insbesondere für den Klimaschutz, wenn diese Energie nicht eingesetzt werden würde. Wir sprechen da in der Industrie von Dämmmaßnahmen, von thermischen Dämmungen. Wir sprechen natürlich auch von Gebäuden. Wir sprechen von effizienter Beleuchtung und so weiter und so fort. Es gibt sehr viele Beispiele, wo wir weiterhin nicht das rausholen aus der Technik, was möglich wäre. Die Effizienz hat eben sehr, sehr viele Vorteile. Das ist eigentlich auch gemeinhin bekannt. Wir haben im sozialen Wohnungsbau die dringende Notwendigkeit, den Energieverbrauch zu senken, damit gerade die Bewohnerinnen und Bewohner von schlecht gedämmten Häusern, von hohen Energiepreisen und Energiepreissteigerungen beschützt werden. Also das ist eine soziale Pflicht. Wir haben industriepolitisch das Potenzial, wie eine Studie der DENEF gerade wieder gezeigt hat, dass wir 22 Milliarden Euro pro Jahr sparen könnten, wenn auf effiziente Prozesswärmebereitung gesetzt werden würde. Die geopolitischen Risiken von Energieverschwendung sind allseits bekannt. Und klimapolitisch ist es klar, dass wir dringend handeln müssen. Wenn wir jetzt im Folgenden von meinen werten, geschätzten Kolleginnen und Kollegen hier viel hören werden über Zumutungen, zeitlichen Druck und Kosten, den dieses Gesetz verursacht, was ich natürlich verstehen kann, dann möchte ich bitte daran erinnern, dass wir auch über Zumutungen, zeitlichen Druck und Kosten der Unterlassung nachdenken. Wir hatten dieses Jahr in Bayern oder generell in Süddeutschland eine gewaltige Hochwasserereignis mit Schäden nach Schätzungen der Versicherungswirtschaft von etwa 2 Milliarden Euro. Wir haben derzeit nicht nur einen Wirbelsturm, der auf Florida zurast, sondern einen tropischen Wirbelsturm, der auf Europa zurast, was es meines Wissens nach noch nicht gegeben hat. Die Klimakrise ist voll und ganz da Und wir müssen dringend handeln, damit wir die Klimakrise halbwegs beherrschbar halten und nicht auf die Kipppunkte zukommen. Deshalb ist es eines der wichtigsten Dinge, dass wir jetzt den Energieverbrauch senken, damit wir schneller zu einer erneuerbaren Wirtschaft kommen. Vielen Dank.
Ja, ich danke herzlich. Ich möchte im Übrigen empfehlen, oder andere Bekundungen auf die Fragerunde zu konzentrieren. Da kann dann Kritik und Zustimmung und Fragen ohnehin gestellt werden. Dr. Harfst ist der Nächste.
Guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung hier heute in den Ausschuss. Meine Damen und Herren, Energieeffizienz ist die tragende Säule der Transformation unserer Gesellschaft hin zur Klimaneutralität. Und das Verrückte ist, sie wird es darüber hinaus auch bleiben. Denn nicht nur das Heben von Effizienzpotenzialen, sondern auch das Sicherstellen, dass die Prozesse weiterhin so effizient laufen, wie sie laufen, ist natürlich zentraler Bestandteil von Energieeffizienz. Und vor diesem Hintergrund ist natürlich auch das oft angeführte Argument, dass Energiemanagementsysteme unter Umständen ihre Wirksamkeit verlieren würden über die Zeit, eigentlich hinfällig. Denn gerade das Aufrechterhalten eines schon guten Systems ist entscheidend wichtig und dann bei ändernden Rahmenbedingungen, Technologien, Preisen wieder weitere Potenziale zu heben. Viele Studien und leider auch die Praxis zeigt aber, dass wir von einem so wahnsinnig guten, effizienten System häufig noch weit weg sind, in der Wirtschaft als auch im privaten Sektor. Und deshalb ist es zu begrüßen, dass wir mit dem Energieeffizienzgesetz, aber eben auch mit dem Energiedienstleistungsgesetz hier Vorgaben haben, eben strukturell, systematisch an diese Potenziale ranzugehen, um sie zu heben, aber auch langfristig zu erhalten. Die Grenzwerte von 7,5 GWh beziehungsweise 2,77 GWh sind vor dem Hintergrund dessen, was vor uns liegt, damit sicherlich gut gewählt, wenn nicht sogar eigentlich eher noch zu hoch. Insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass auch Energiemanagementsysteme nach 50.001 und da spreche ich aus viel Erfahrung, sehr schlank und trotzdem wirkungsvoll gefahren werden kann. Man muss es aber natürlich machen. Die Wirkung von solchen Energiemanagementsystemen ist extrem abhängig von dem, was in den Unternehmen tatsächlich daraus gemacht wird, denn sie geben keine Menge der Einsparung vor, genauso wie die Energieaudits auch keine Verpflichtung haben, wie viele Maßnahmen umzusetzen sind. Und vor dem Hintergrund kommt natürlich dem Paragraphen 9 im Energieeffizienzgesetz und der Veröffentlichungspflicht der geplanten Maßnahmen, nicht der Umsetzungspflicht, der Veröffentlichungspflicht der geplanten Maßnahmen entscheidende Bedeutung zu, denn sie schafft den Übergang zwischen Anspruch und Realität, Anspruch aus den Energiepolitiken, aus den Pamphleten, aus den Homepages hin zu dem, was tatsächlich konkret gemacht wird. Meine Damen und Herren, da möchte ich Sie ermutigen, diese Veröffentlichungspflicht nicht aufzuweichen. Wir müssen über Datenschutz reden, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber man kann ja auch sagen, wir verbessern einen thermischen Prozess und sparen damit so und so viel GWh. Man muss ja nicht schreiben, welches Patent das ist. Aber bitte diese Veröffentlichungspflicht nicht aufweichen, denn sie gibt auch den Energiemanagementbeauftragten das Potenzial, dort was zu ändern. Gerade kürzlich hatte ich eine Maßnahme vor mir liegen, Kapitalwert 500.000 Euro, Investitionskosten 80.000 Euro. Es wurde nicht gemacht, weil das Instandhaltungsbudget schon aufgebraucht war. Und das kann nicht sein. Wir brauchen also Budgets in diesem Bereich und da auch, dass diese Dinge zusammenwachsen. Und zum Abschluss möchte ich sagen, wer Gutes zu berichten hat, der hat keine Angst vor dem zu sagen, was er tut.
Dankeschön. Der nächste ist Herr Pfeiffer.
Ist noch an? Ja. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung in Ihren Ausschuss. Lassen Sie mich gerne direkt einsteigen. Eine Energiekrise, die noch nicht vorbei ist, und eine Wirtschaftskrise, die immer mehr um sich greift, sorgen für dramatisch schlechte Stimmung in den Betrieben. Ein maßgeblicher Stimmungskiller dabei ist tatsächlich die aktuelle Effizienzgesetzgebung. Warum ist das so? Punkt 1, und das ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen, sie betrifft die Betriebe direkt. Aber drei wesentliche Aspekte, die ich Ihnen aufzählen möchte. Der erste, die Effizienzgesetzgebung sendet ein falsches Signal an die Wirtschaft, denn Effizienz muss nicht verordnet werden, sie liegt in der DNA und im ureigensten Interesse der Betriebe. Stichwort Kundenanforderungen. Die bisherige Effizienzpolitik aus Fördern und Fordern war überaus erfolgreich. Ich empfehle Ihnen hier die Fraunhofer-Erhebung der Effizienzpolitik für die Europäische Union. Und Effizienz und Energieeinsparung sind kein Selbstzweck, sondern ein Mittel zur individuellen betrieblichen Klimatransformation und auch zum individuellen betrieblichen Erfolg. Zweiter Aspekt. Die Effizienzgesetzgebung, so wie wir sie jetzt haben, setzt keinen praktikablen, vor allem keinen unbürokratischen Rahmen. Denn sie geht weit über den europäischen Rechtsrahmen hinaus. Stichworte hier sämtliche Abwärmeregulierung oder nahezu sämtliche Abwärmeregulierung in der Effizienzgesetzgebung oder auch die Schwellen und Fristen für die Einführung für ein Energiemanagement. Sie setzt im Wesentlichen nicht auf etablierte Systeme wie die ISO 50001, EMAS oder die DIN EN 16247, sondern sie normiert zusätzliche Anforderungen und entsprechende Nachweispflichten. Und sie schafft keine Rechtssicherheit, weil sie mit unbestimmten Rechtsbegriffen, unhaltbaren Fristen oder unklaren Nachweisregelungen arbeitet. Dritter Punkt. Die Effizienzgesetzgebung verkennt die marktlichen Realitäten und die betriebliche Praxis. Denn der Markt für Berater, Zertifizierer und Gutachter ist angespannt. Das ist ein Fakt. Unspezifische und weitreichende Regelungen, insbesondere zur Abwärme, stehen in keinem angemessenen Nutzen-Aufwand-Verhältnis. Und die endlichen Energiemanager-Kapazitäten in den Betrieben wollen und müssen die Betriebe prioritär für die Erschließung relevanter Effizienzpotenziale einsetzen, mehr und mehr auch für die Transformationsbemühungen in den Betrieben, aber eben nicht für Nachweisbürokratie. Daher meine Botschaft, lassen Sie uns die Leidenschaft für den betrieblichen Klimaschutz fördern und Freiräume für produktive Effizienzlösungen schaffen. Das heißt im Wesentlichen eine 1:1-Umsetzung der europäischen Vorgaben, insbesondere der Schwellen und Fristen für Energiemanagementsysteme, mit einem Vertrauen in etablierte und international anschlussfähige Systeme statt zusätzlichen Anforderungen und entsprechenden Nachweisen, insbesondere im Bereich der Audit- und Management-Anforderungen und unter Berücksichtigung eines angemessenen Nutzen-Aufwand-Verhältnisses, insbesondere im Bereich der Abwärme und sonstiger verpflichtender Systeme. Vielen Dank.
Dankeschön, Dr. Schwag.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass auch wir als Schornsteinfeger Handwerk hier eine Stellungnahme abgeben dürfen und etwas beitragen können. Als Schornsteinfeger Handwerk sind wir eine wichtige Schlüsselrolle in der Energie- und Wärmewende und auch in der Energieeffizienz mit unseren rund 200.000 Kundenkontakten jeden Tag und mehr als 11.000 ausgebildeten Energieberatern können wir hier einen bedeutenden Beitrag leisten. Die vorgeschlagenen Verschärfungen in den hier drei genannten Sätzen bringen jetzt einen neuen Sachverhalt mit. Wir haben jetzt nicht KMUs, also große Unternehmen mit vergleichsweise großen Umsätzen, aber geringem Energieverbrauch, die nicht mehr berücksichtigt werden, und kleine Unternehmen, also kleine und mittlere Unternehmen mit vergleichsweise hohen prozessbedingten Energieverbrauch, die neu in diese Regelung reinfallen. Das können auch sehr wirklich kleine Unternehmen sein mit wenigen Angestellten, zum Beispiel aus dem Handwerk, Textilreinigungshandwerk, Bäckereien oder auch metallverarbeitende Betriebe, die jetzt hier Anforderungen zu erfüllen haben aufgrund ihres Energieverbrauches. Und hier ist Vorsicht geboten. Das sind Betriebe, die jetzt nicht konzernmäßig standardisiert arbeiten können. Und die vorgeschlagenen Fristen, zum Beispiel die Veröffentlichungsfrist innerhalb eines Jahres, kann hier große Herausforderungen für die neu adressierten Betriebe mit sich bringen und ja, sowohl finanzieller und auch organisatorischer Art und Weise, Stichwort Bürokratieabbau. Wichtig ist auch die Beraterzulassung aus unserer Sicht. Wir schlagen hier vor, das ist auch der Stellungnahme zu entnehmen, dass man auch noch über praxisnahe Möglichkeiten spricht, Berater einfacher zu gewinnen und zu engagieren zu können. Ein Berater muss nicht nur großes technisches Sachverstand mitbringen, die jeweiligen Prozesse bewerten zu können, sondern er braucht auch ein Stück weit Bauernschleue mit den Unternehmen, den Unternehmern und auch den Prozessbeteiligten sprechen zu können. Das lernt er am besten durch eine Hospitation aus unserer Sicht. Also wir schlagen vor, dass auch eine Hospitationslösung dazu führen sollte, wieder oder eingetragen zu werden für diese Energieaudits. Weiterhin möchten wir noch Stellung nehmen zum Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz, was ja hier ein Stück weit zurückgefahren wird. Und wir als Schornsteinfegerhandwerk haben ja in der Heizungsaltanlagen-Label eine Aufgabe übertragen bekommen und durchgeführt die letzten Jahre und möchten betonen, dass es ein ganz richtiger Entschluss ist, jetzt hier diese doch eigentlich gute Tool, was auch gut funktioniert hat aus unserer Sicht, einzustellen, weil uns die Realität überholt hat. Also die Energiekrise und das Heizungsgesetz haben sowieso dazu geführt, dass jeder sich mit seiner Heizungsanlage beschäftigt hat. Und deshalb ist es richtig, dass dieses gute und bis dahin praktikable Tool jetzt zurückgefahren und eingestellt wird. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen.
Vielen Dank. Der nächste ist Herr Seefeld, bitte.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch für die Möglichkeit, hier Stellung zu beziehen. Ich bin bei der Prognos zuständig, nicht nur im Management, sondern beschäftige mich schon seit Jahren mit verschiedenen Gutachten zum Thema Energieeffizienz und Energiedienstleistungen. Erstmal haben schon einige Vorredner von mir das, glaube ich, sehr klar gesagt, die strategische Rolle der Energieeffizienz. Was ich noch mal hervorheben möchte, ist tatsächlich die Frage bzw. der Punkt, dass wir tatsächlich ungehobene Potenziale haben, nicht nur im Bereich der Wirtschaft, auch im Bereich der Haushalte, im Bereich des Verkehrs, und dass viele dieser Potenziale sogar wirtschaftlich realisierbar sind. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, dass wir hier auch mit Energiedienstleistungen Potenziale realisieren und mobilisieren können. Das ist also aus unserer Sicht weniger ein Verzichtsthema, sondern es ist ein Technologiethema. Es geht um Geschäftsmodelle, es geht um Digitalisierung, es geht tatsächlich um Fortschritt und konjunkturelle Impulse, die einfach nur gehoben werden müssen. Und vor diesem Hintergrund kann ich erstmal nur begrüßen, dass hier mit dem Effizienzgesetz erstmal der grundsätzliche Rahmen bereitgestellt wurde und jetzt auch noch einzelne Punkte im Rahmen dieser Novelle angepasst werden. Das ist alles okay, das ist sachgerecht, das kann man so machen. Trotzdem möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass wir bezogen auf unsere Ziele, die wir eigentlich erreichen wollen, wenn wir uns jetzt das Energieeffizienzgesetz anschauen, 26% Einsparung Endenergie bis 2030, das haben wir in einem Gutachten im Mai diesen Jahres festgestellt, dass wir da leider noch nicht auf dem Weg sind. Also nur zur Einordnung, seit 2008 haben wir etwa 7% Endenergieeinsparung erreicht. Wenn wir jetzt so weitermachen mit den bisher auf den Weg gebrachten Instrumenten, werden wir ungefähr bei 15% landen. Das heißt, wir haben dann noch ein Stück Weg vor uns. Das Effizienzgesetz schafft den Rahmen. Das ist total okay. Da ist jetzt letzten Endes eine ganze Menge auf den Weg gebracht worden. Aber dieser Rahmen muss auch gefüllt werden. Und bezogen auf die Energiedienstleistungen finde ich zum Beispiel sehr gut, dass wir jetzt einen Paragraphen oder einen Artikel bekommen oder haben werden, wo auch um den Hemmnisabbau, der Hemmnisabbau mandatiert wird. Ich finde, dass wir es aber auch hier noch konkreter machen sollten oder machen könnten, weil gerade viele Energiedienstleistungen an ganz einfachen Schwellen noch scheitern. Stichwort Wärmelieferverordnung, Haushaltsrecht, Vergaberecht. Das sind gar nicht so große Baustellen, die Sie da abräumen müssen. Sie müssen aber angegangen werden. Also insofern wäre unsere Empfehlung, dass das einfach auch ganz konkret mandatiert wird, mit einer Bundesstelle, die sich darum kümmert und dann einen konkreten Plan hat und dann auch regelmäßig darüber berichtet, ob und wie diese Hemmnisse abgebaut werden. Und ich glaube, dann kämen wir schon deutlich weiter. Also insofern nochmal das Plädoyer. Alles das, was jetzt hier auf dem Tisch liegt, so nach meinem Verständnis, ist total sachgerecht. Okay, das kann man machen, aber wir müssen trotzdem auch noch mal in andere Umsetzungsdynamik kommen, was die Energieeffizienz anbelangt, wenn wir letzten Endes diese Potenziale, die sich hier bieten und die wir ja haben, die müssen wir nur erschließen. Das sind also eigene nationale Potenziale, die wir erschließen müssen, keine Importe und sonstige Dinge, und dass wir das auch systematisch tun. Und insofern mein Plädoyer für die Energieeffizienz, also hier auf diesem Weg noch mal deutlich entschiedener weiterzugehen. Ganz herzlichen Dank.
Danke sehr, Dr. Kirsten Westphal.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrter Staatssekretär, vielen Dank, dass der BDEW die Gelegenheit bekommt, sich zu diesem Gesetz zu äußern. Die Unternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft fallen als große Energieverbraucher teils selbst unter die Verpflichtungen des Energiedienstleistungsgesetzes und unterstützen als Energiedienstleister ihre Kunden bei der Umsetzung der gesetzlichen Pflichten. Grundsätzlich begrüßt der BDEW, dass die Auditpflicht sich nun nach dem tatsächlichen Endenergieverbrauch als Bestimmungsgröße richtet. Dadurch werden Unternehmen erfasst, bei denen ein Energieaudit ein größeres Energieeinsparpotenzial verspricht. Außerdem befürwortet der BDEW die Anhebung der Grenze auf die Verpflichtungen aus dem Energieeffizienz von bisher 2,5 Gigawattstunden auf 2,77 GWh Endenergieverbrauch im Jahr. Diese Grenze ist von der Energieeffizienzrichtlinie europaweit vorgegeben. Ihre Einhaltung sichert ein wettbewerbliches Level Playing Field in Europa. Anders gestaltet sich das bei den Vorschriften, bei denen der Entwurf über ein notwendiges Mindestmaß und europäische Vorgaben hinausgeht. Darunter fallen zusätzliche Anforderungen an Energieaudits, aber vor allem die Verpflichtung zur Einführung von Energiemanagementsystemen ab 7,5 GWh statt 23 GWh wie in der Energieeffizienzrichtlinie. Dies führt zu höheren Kosten und Wettbewerbsnachteilen. Allgemein unterschätzt der Gesetzesentwurf den Erfüllungsaufwand für Unternehmen, da Aufwand und Kosten des Energieaudits mit dem Energieverbrauch steigen. Grundsätzlich begrüßt der BDEW die Bestrebung, ein hochwertiges Energieaudit sicherzustellen. Allerdings verweisen wir auf den erwartbaren Fachkräftemangel und sehen deswegen Anpassungsbedarf bei den Zulassungsvoraussetzungen für Auditoren und den Fristen für Unternehmen. Sonst bleibt nämlich das ohnehin eingeschränkte Angebot an Auditoren erheblich hinter der Nachfrage zurück. Vor diesem Hintergrund ist auch die Verkürzung der Frist zur Erstellung und Veröffentlichung von Umsetzungsplänen von Endenergiesparmaßnahmen zu streichen, da Unternehmen sonst unverschuldet ordnungswidrig handeln. Außerdem sollte die Frist zur Einrichtung von Energie- und Umweltmanagementsystemen an die europäische Frist zum 11. Oktober 2027 angepasst werden. Die aktuelle Frist zum 18.07.2025 ist aufgrund des Mangels an Auditoren und Zertifizierern kaum umsetzbar. Gerne wiederhole ich auch unsere regelmäßige Forderung § 5 zum Verbot der Behinderung oder Beeinträchtigung durch Energieunternehmen ersatzlos zu streichen. Er stellt nämlich die Energieunternehmen unter einen ungerechtfertigten Generalverdacht. Die Energieunternehmen fördern gerade die Marktentwicklung und sind wichtige Player auf dem Energiedienstleistungsmarkt. Zuletzt und vor allem aber möchte der BDEW auf schnelle Umsetzung drängen, um Rechtssicherheit und Klarheit in den Märkten zu schaffen.
Ja, vielen Dank, Frau Dr. Westphal, vielen Dank Ihnen allen. Das waren die Stellungnahmen und damit beginnen wir nun mit der Befragung mit einer Runde auf 4 Minuten für jeweils Frage und Antwort. Und der erste ist für die SPD Robin Meseroche.
Vielen Dank und danke an alle Sachverständigen, gerade weil die Positionen auch unterschiedlich waren. Wir haben ja kein weißes Blatt vor uns, sondern eben auch eine EU-Richtlinie. Deswegen will ich in der ersten Runde sehr allgemein einsteigen und meine Frage an Herrn Seefeld richten. Diese EU-Energieeffizienzrichtlinie ist ja jetzt seit ziemlich genau einem Jahr in Kraft und mit dem Energieeffizienzgesetz haben wir Teile umgesetzt, wissend, dass sie noch nicht vollständig umgesetzt ist im deutschen Recht. Ich glaube, dass es klärend für die ganze Diskussion sein kann. Können Sie die Systematik der EED vielleicht für uns darlegen im Hinblick auf die Zielvorgaben und das Maßnahmenset? Wie eng sind die Vorgaben? Welche Möglichkeiten und Pflichten haben aus Ihrer Sicht die Mitgliedstaaten, diese Richtlinie umzusetzen?
Ja. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Herr Meseroche. Es ist richtig, die EED macht letzten Endes für verschiedene Bereiche, über die wir hier letzten Endes diskutieren, sehr klare Vorgaben, aber es ist eben eine Richtlinie. Im Rahmen der Richtlinie ist natürlich auch Bundesregierung, Mitgliedstaaten sind natürlich frei, diese der Ausgestaltung, wie letzten Endes das in geltendes nationales Recht umgesetzt wird. Wichtig ist, glaube ich, zu sehen, dass das erstmalig Vorgaben gemacht werden, sogenannte Top-Down-Vorgaben für die Energieeinsparungen, die bis 2030 und bis 2045 respektive 50 zu erreichen sind. Zweitens ist wichtig, dass dann auch Bottom-up-Vorgaben gemacht werden, Artikel 8. Das heißt, die Bundesregierung muss regelmäßig unterfüttern, mit welchen Maßnahmen sie eigentlich letzten Endes die Energieeffizienz unterfüttert und die Zielerreichung sicherstellt. Darüber muss auch regelmäßig berichtet werden. Wenn alles im Rahmen dieser Vorgaben der Zielerreichung bleibt, würde ich sagen, natürlich ist da jede Regierung, jeder Mitgliedstaat frei, darüber zu entscheiden, über die Wahl der Mittel und wie das entsprechend ausgestaltet wird. Aber letzten Endes muss man schon auch sehen, das ist, glaube ich, jetzt der Ausgangspunkt, den ich gemacht hatte. Wir haben dieses Energieeffizienzgesetz. Das ist ein wirklich, glaube ich, wirklich auch erstmalig sehr, sehr guter Rahmen. Ich würde aber das Bild gebrauchen, das ist jetzt eine Werkstatt, die wir haben, die haben wir eingerichtet, so im guten Heimwerker Deutschland. Wir müssen die aber tatsächlich auch noch mit Werkzeugen füllen. Wir müssen die mit Konkretion füllen. Wir müssen die natürlich auch mit Budget füllen. Wenn ich an einzelne Zielvorgaben denke, wie zum Beispiel Verpflichtungen des öffentlichen Sektors, das ist letzten Endes sind durchaus Instrumente, die sinnvoll sind und die man auch brauchen wird. Aber sie müssen natürlich auch jetzt entsprechend konkret unterfüttert werden. Und das heißt also, die Werkstatt muss noch gefüllt werden.
Darf ich klärend nachfragen? Sie haben in Ihrem Einführungsstatement gesagt, zum Beispiel bei der Endenergieeinsparung sind wir nicht auf dem Pfad für 2030. Können Sie da noch mal vielleicht von den Werkzeugen, die Sie genannt haben, was rausgreifen, was aus Ihrer Sicht geeignet ist, hier nachzusteuern?
Ja, eine Sache sagte ich schon, die ist, glaube ich, jetzt sehr konkret drin. Das ist der Hemmnisabbau. Da gibt es viele Ideen, da gibt es auch viele Gutachten. Das heißt, das müsste man eigentlich tatsächlich nur angehen, also möglichst konkret machen. Also weil da, glaube ich, kann niemand was gegen haben, wenn der Markt aktiviert wird und dann eben auch dabei hilft, diese ganzen Effizienzpotenziale zu heben. Zweitens.
Eigentlich ist die Zeit durch. Wir müssen es dann irgendwann nachreichen. Danke. Die nächste ist für die CDU/CSU Anne König.
Ja, herzlichen Dank. Meine Frage geht an den Herrn Pfeiffer. Wir nehmen ja zwischenzeitlich alle wahr, dass die Bundesregierung nun mal nicht gewillt ist, die EU-Richtlinie dann 1:1 umzusetzen. Dieses Beispiel von GHW 23 soll ja hier in Deutschland dann verschärft werden auf 7,5. Können Sie noch mal darstellen, welche Konsequenzen das für unsere Unternehmen in Deutschland hat?
Naja, in erster Linie müssen wir mal uns über die Größenordnung unterhalten. Wir reden über ca. 7.500 Unternehmen, die damit jetzt zusätzlich verpflichtet sind, ein Energiemanagementsystem einzuführen. Wir können auch davon ausgehen, dass ein gewisser Prozentsatz X dieser zusätzlich Verpflichteten, nämlich dem Delta zwischen 23,5 und 7,5, tatsächlich auch schon ein Energiemanagementsystem hat. Deswegen ist die Zahl vielleicht gar nicht ganz so groß. Nichtsdestotrotz ist insbesondere mit Blick auf die Frist, nämlich Juli nächsten Jahres, jetzt tatsächlich ein Run auf die Berater zur Einführung eines solchen Managementsystems entstanden. Und es ist ein Run auf die Zertifizierer, Schrägstrich Umweltgutachter entstanden. So, und dazu kommt ja, dass andere Unternehmen eben jetzt Umsetzungspläne entwickeln müssen. Das machen die auch nicht immer aus sich heraus, sondern in der Regel auch unter Inanspruchnahme tatsächlich von Zertifizierern, Schrägstrich Beratern. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das, was ich Ihnen sozusagen an der Stelle sagen kann, ist, dass wir momentan in einer Situation sind, wo Unternehmen schlicht diese Frist wahrscheinlich nicht halten werden können, die ihnen rechtlich auferlegt wird und die tatsächlich auch Bußgeld bewährt ist, weil sie die Dienstleister auf dem Markt nicht finden. Sei es der Berater, der hilft bei der Einführung oder Implementierung der entsprechenden Instrumente, bei der ganzen Energiepolitik, bei der Erfassung von Daten, oder sei es tatsächlich dann der Zertifizierer, der irgendwann seinen Segen dafür geben muss. Also das ist tatsächlich das Dilemma, in dem im Übrigen nicht nur private Unternehmen sind, sondern auch öffentliche Unternehmen müssen ja ein Energie- bzw. Umweltmanagementsystem einführen, und die verschärfen die Situation jetzt auf dem Markt. Also auch die drängen sozusagen auf die begrenzten Kapazitäten, und unterm Strich ist für den öffentlichen Sektor keine Bußgeldbewährung vorgesehen, aber für den Betrieb ja, der jetzt mit der öffentlichen Hand konkurriert um die begrenzten Kapazitäten.
Es wäre noch Zeit übrig.
Eine weitere Frage: Inwiefern könnte diese Richtlinie denn Ihrer Meinung nach kleinere und mittlere Unternehmen entlasten? Also Sie haben jetzt gerade so ein Beispiel genannt, eventuell Verlängerung der Fristen zu diesen Endenergieeinsparmaßnahmen, oder welche Handlungsspielräume sehen Sie grundsätzlich?
Naja, es ist die Frage, was ist ein kleines und mittleres Unternehmen? Also Fakt wäre, wenn wir jetzt die 2,77 Gigawattstunden für den Endenergieverbrauch als Auslöseschwelle bei den Audits einführen, sehe ich das durchaus auch als sachgerecht, ist ohnehin die 1:1 Umsetzung. Das Rausschieben der Einführung für die Managementsysteme hin Richtung der europäischen Rechtsvorgaben wäre tatsächlich eine Hilfe, weil auch kleine und mittelständische Unternehmen, je nachdem, was sie eben tun, durchaus in dieser Größenordnung sein können, dass sie plötzlich damit oder davon adressiert sind, ein solches Managementsystem einzuführen. Vor allem aber wäre mir oder wäre uns daran gelegen, all diese ganzen zusätzlichen Anforderungen, diese zusätzlichen Nachweispflichten im Bereich der Abwärme, zusätzliche Dinge, die im Bereich der Audits gefordert werden vom Gesetz und eben nicht von der Norm als solches oder möglicherweise der Norm schon inhärent sind, aber trotzdem zusätzlich gefordert werden und demzufolge auch beim BAFA nachgewiesen werden müssen, das wäre tatsächlich ein echter Pluspunkt, um die Unternehmen von Bürokratie zu entlasten. Im Übrigen nicht nur die Unternehmen, sondern auch das BAFA als vollziehende Behörde. Sie brauchen dort Leute, die das überprüfen. Und das BAFA muss nicht nur dafür Leute einstellen, die werden irgendwann Leute beauftragen, die tatsächlich Stichproben prüfen, in der Praxis machen, weil das vom Schreibtisch aus schlecht überprüfbar ist. Sind jetzt da alle Abwärmepotenziale gehoben worden, etc., etc.?
Danke. Sorry, ich hätte es nicht gesehen, war schon überschritten. Katrin Uhlig, Bündnis 90 Die Grüne, ist die Nächste.
Ganz herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Herrn Burscher. Ich würde ähnlich wie das der Kollege Meseroch eben gemacht hat, auch an Sie die Frage stellen mit Blick auf die EED und Blick auf die 2030-Ziele, die wir auch von der Europäischen Union vorgegeben bekommen. Inwieweit reicht es, nur die Vorgaben aus der EED umzusetzen oder müssen darüber hinaus Maßnahmen ergriffen werden und inwieweit ist das bereits abgebildet? Denn wir sprechen ja hier beim Energiedienstleistungsgesetz über die oder teilweise Umsetzung der EED in nationales Recht. Ganz herzlichen Dank.
Ja, danke für die Frage, Frau Uhlig. Ich möchte zunächst mal sagen, dass die EED bislang ja also nicht eins zu eins umgesetzt worden ist. Also von dieser Ausnahme hier mit den Energiemanagementsystemen, was meines Wissens nicht wirklich eine neue Verpflichtung ist, denn im Rahmen der besonderen Ausgleichsregelung waren Unternehmen über 5 Gigawattstunden ohnehin schon mehr oder weniger verpflichtet oder haben zumindest meistens ohnehin schon ein Energiemanagementsystem eingeführt. Also diese neue Grenze mit 7,5 ist nach meinem Wissen kein großes Limit für die Unternehmen. Wir haben allerdings an vielen Stellen noch sozusagen übrige Punkte, die von der EED dringend umgesetzt werden müssen. Da ist ganz zuvor das vielleicht zu nennen, die 3% Sanierungsrate von öffentlichen Gebäuden, die sich noch in keinem Gesetz in Deutschland findet. Da ist aber auch der Efficiency-First-Grundsatz, den das BMWK, glaube ich, nicht so schätzt, habe ich gehört, aber der natürlich sehr zentral wäre, gerade wenn wir jetzt über Dinge wie die Kraftwerkstrategie sprechen, wo wir hinkommen könnten zu so einem System wie in Texas, wo Effizienzkraftwerke eingeführt werden, wo man also sagt, statt jetzt hier neue Gaskraftwerke zu bauen, lösen wir eben, heben wir diese Effizienzpotenziale, die es ja eben in großem Maße gibt, und nutzen die, um sozusagen ein paar Kraftwerke einfach einzusparen. Das ist selbstredend der beste Weg, wirtschaftlich der beste Weg und natürlich auch für den Klimaschutz der beste Weg. Wenn wir diese Dinge jetzt aber noch sozusagen diese Dinge schon genannt haben, ist es so, dass es dazu noch eine gewaltige Umsetzungslücke gibt von der EED in den nationalen Rahmen, weil es eben um absolute Zahlen geht. Es geht eben darum, diese 26,5% Endenergieeinsparung bis 2030 zu erreichen. Und wie wir von Herrn Seefeld gerade schon gehört haben, in dieser Prognosestudie sehen wir halt, dass da eine Lücke von fast 50% klafft. Also es ist eine riesen Einsparmenge, die wir noch erreichen müssen und die wir vor allen Dingen ja auch hochwirtschaftlich erreichen können. Die muss jetzt endlich gelöst werden. Deswegen ist es meines Erachtens hier nicht der richtige Ort, um jetzt über Verspätungen und Verschiebungen und Aufweichungen von Grenzen zu reden. Nein, ganz im Gegenteil, wir müssen darüber reden, welche zusätzlichen Maßnahmen wir einführen müssen, damit wir diese Lücke endlich schließen können. Noch dazu kommt, dass ja auch in Artikel 8 EED genannt ist, dass die Member States entweder zusätzliche strategische Maßnahmen erlassen können oder Endenergieeinsparsysteme entwickeln können, was Deutschland ja nicht gemacht hat. Das heißt, es sind diese zusätzlichen strategischen Maßnahmen erforderlich, um überhaupt die EED zu erfüllen. Also derzeit ist die nach unserem Verständnis nicht erfüllt und es muss eben wirklich deutlich mehr dazukommen, um die EED und insbesondere die übergeordneten Ziele zu erfüllen.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an die DIAK, Herrn Pfeiffer. Sie sprachen ja richtigerweise von der Marktwirtschaft. Und wir haben jetzt hier in der Marktwirtschaft getrieben eine Energieeffizienz, Produktivität, eine Steigerung von 1,4% pro Jahr im Durchschnitt. aber mit den Zielen des grundsätzlichen Energieeffizienzgesetzes von 39% Einsparung in 2030 gegenüber 2008 wird das ja nicht reichen, diese 1,4% marktgetrieben. Das heißt, es müsste dann eine planwirtschaftliche, und so wird es ja hier auch gemacht mit dem Gesetz, das heißt planwirtschaftlich getrieben, das heißt ja immer Subventionen, das heißt ja immer Wohlfahrtsverluste. Und wenn ich das runterrechne, wenn ich wirklich dann diese 39% einspare, dann spare ich eigentlich an der Produktion ein. Das heißt, wir haben eine Produktionsverringerung, das Bruttoinlandsprodukt würde dann um circa grob gerechnet 14-15% verringert werden, was natürlich Wahnsinn wäre. Wie sehen Sie das? Haben Sie da eine volkswirtschaftliche Rechnung, was eigentlich aus diesem Gesetz dann in diesem Sinne daraus resultiert für unsere Volkswirtschaft, wenn das wirklich so umgesetzt würde?
Naja, also Punkt 1, glaube ich, müssen wir erstmal zwei Dinge zu Beginn auseinanderhalten. Die 39% beziehen sich im Wesentlichen auf den Primärenergieverbrauch. Da geht sozusagen der Umwandlungssektor mit ein. Im Bereich des endenergetischen Themas sind wir mit 26,5% unterwegs. Wir haben die Berechnungen hier angestellt. Mein Kollege Sebastian Bohley war, glaube ich, im letzten Jahr hier, als es um die Anhörung zum Effizienzgesetz ging, hat, glaube ich, auch diesen Punkt adressiert. Wir haben den an anderer Stelle auch adressiert. Ja, es lässt sich berechnen unter Annahme von verschiedenen Parametern, was das für Auswirkungen hat, weil wir im Zweifelsfalle eben hier nicht über Energieeffizienz sprechen, sondern schlicht über Energieeinsparung. Und das sind zwei verschiedene Seiten einer Medaille. Weil in die Energieeffizienz geht immer auch noch ein Output-Faktor ein. So, und man kann jetzt an der ganzen Geschichte spielen. Unter der Annahme des bisherigen Effizienzfortschrittes lässt sich tatsächlich berechnen, dass wir im Grunde genommen kein großes Wirtschaftswachstum mehr haben können. Aber Sie können in der Rechnung natürlich auch die Effizienz nach oben ziehen. So, und ich gehe davon aus, dass das durchaus auch Sinn und Zweck der Geschichte ist. Und mit stärkeren Effizienzfortschritten ließe sich auch wieder Wirtschaftswachstum auch unter der Prämisse der Endenergieeinsparung generieren. Die Frage ist eben nur, wo kommen tatsächlich diese Effizienzfortschritte her? Weil ich glaube, viele Maßnahmen sind tatsächlich heute schon umgesetzt. Wir können das ablesen an unserem Energiewendebarometer, dass die Betriebe eben nicht faul sind, sondern tatsächlich Dinge machen. 85% der Betriebe sagen, sie machen was, 15% nicht. Das ist aber wie überall. Ich glaube, es gibt immer einen gewissen Bodensatz, die sich dem verwehren. Wir brauchen einfach Geld. Das ist tatsächlich das Thema. Wir brauchen Geld, weil wir massiv investieren müssen in Energieeffizienz. Und dafür halte ich es auch völlig richtig, den Hinweis von Kollege Friedrich Seefeld, dass wir diesen Energiedienstleistungsmarkt tatsächlich nutzen müssen. Und vor allem müssen wir sehen, dass es dann tatsächlich auch in die Umsetzung kommt. Weil ein eingeführtes Energiemanagementsystem als solches führt noch nicht zu einer eingesparten Kilowattstunde, sondern es sind die Maßnahmen, die dann umgesetzt werden müssen. Und genau das ist das, was passieren muss. Und das darf eben nicht durch Bürokratie belastet werden. Und dann ist tatsächlich auch ein marktwirtschaftliches Wachstum möglich, auch unter der Restriktion, dass wir Energie einsparen müssen.
Vielen Dank. Der nächste ist Konrad Stockmeier, FDP.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich richte meine Frage an Frau Dr. Westphal vom BDEW. Sie ist zweiteilig. Zum einen interessiert mich, inwieweit setzt der vorliegende Gesetzentwurf die Vorgaben der EU-Energieeffizienzrichtlinie aus Sicht des BDEW wirklich adäquat um? Und daran anschließend, an welchen Stellen sehen Sie mit Blick auf eine europaweit, EU-weit wirklich einheitliche Umsetzung und die Schaffung eines wirklichen Level Playing Fields im Sinne von wirklich gleichen Wettbewerbsbedingungen für die Unternehmen in den EU-Staaten konkret Anpassungsbedarf bei diesem Gesetzentwurf? Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Frage. Aus Sicht des BDEW setzt grundsätzlich das Energieeffizienzgesetz und das Energiedienstleistungsgesetz die europäische Energieeffizienzrichtlinie adäquat um. Für uns ist sehr entscheidend der Punkt, dass ein Level Playing Field tatsächlich für die Unternehmen in der Europäischen Union besteht. Ich habe gesagt, grundsätzlich werden die Anforderungen der Europäischen Energiedienstrichtlinie, Energieeffizienzrichtlinie der EED ordnungsgemäß umgesetzt, weil letztendlich die Einsparziele und Verpflichtungen den nationalen Einsparverpflichtungen entsprechen. Allerdings, und deswegen die Betonung tatsächlich auf das Level Playing Field in Europa, einzelne Regelungen gehen darüber hinaus. Das betrifft die Regeln für die Abwärmenutzung, aber auch für das Managementsystem. Zwei Punkte zu nennen. Die EED guckt auf einen Endenergieverbrauch von 23 GWh als Grenze, als Start für das Energiemanagementsystem. Das Energieeffizienzgesetz startet es bei 7,5 GWh. Das bedeutet natürlich für die Unternehmen, die davon betroffen sind, höhere Kosten und auch höhere Belastung. Außerdem gibt es die Wechselwirkung, dass Fördermaßnahmen für die Einrichtung des Managementsystems ausgeschlossen werden, weil eben auch Nachhaltigkeitsberichterstattungsregeln greifen. Insofern fällt da auch der Punkt herein, den Herr Pfeiffer schon gesagt hat. Wir sehen auch einen Engpass bei den Auditoren. Und insofern kann es natürlich auch eine zeitliche Verschiebung tatsächlich bei den Audits geben. Das wäre der zweite Punkt, wo wir eben auch sehen, wo das Energieeffizienzgesetz mit der europäischen europäischen Energieeffizienzrichtlinie auseinanderklappt. In Europa ist für die Audits der Stichtag 11.10.2026 vorgesehen, fürs Energiemanagement der 11. Oktober 2027. In Deutschland geht es wesentlich schneller, weil tatsächlich die Umsetzungsfrist schon 20 Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes greift. Also insofern ist da tatsächlich unser Plädoyer ganz stark, hier ein Level Playing Field für die betroffenen Unternehmen zu schaffen, weil viele auch tatsächlich im europäischen Kontext tätig sind und insofern auch nochmal, dass für die Unternehmen letztlich effizienter ist, da auf gleiche Regeln zu agieren.
Dankeschön. Ralf Lenkert, Die Linke.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Sowohl die europäische Richtlinie als auch das Energieeffizienzgesetz lassen einen ganz wichtigen Aspekt aus. Dieses Gesetz verhindert Flexibilisierung in der Fertigung. Um es ganz klar auszudrücken, ich komme aus der Industrie und ein Prozess, der konstant durchläuft, ist energieeffizienter je Prozesseinheit als ein Prozess, der mal angefahren wird und wieder angehalten wird. Im Jahre 2022 wurden etwa 7,5 Terawattstunden Strom in Deutschland, erneuerbaren Strom, abgeregelt, das heißt weggeworfen. Wäre es da systemisch nicht klug, flexible Prozesse darauf anzupassen, dass sie diesen Strom nutzen und nicht weggeworfen werden und dann in den Zeiten, wo Strommangel ist, nachts ohne Wind, diese Prozesse nicht durchzuführen, um keine Ersatzkraftwerke, die CO2 produzieren, anzuwerfen? Das wäre volkswirtschaftlich sinnvoll. Aber diese Richtlinie der EU, gleichzeitig dieses Gesetz, beziehen sich ausschließlich auf den Energiebedarf je Produkteinheit, je Produktion. Um es mal für die Zuhörer und Zuhörer zu erklären. Ein Kühlhaus muss eine Tiefkühltemperatur von minus 18 Grad garantieren. Das wird am energieeffizientesten mit den wenigsten Kilowattstunden erreicht, indem dieses Kühlhaus ganz konstant die minus 18 Grad einhält. Jetzt haben wir einen Tag mit einem Windsturm. Der Wind pfeift, im Norden werden Windkraftanlagen abgeregelt. Wäre es dann nicht klug, wenn dieses Kühlhaus in dieser Phase nicht auf minus 18 Grad, sondern beispielsweise auf minus 25 Grad abkühlt, um dann nach Vorbeiziehen des Sturmes, wenn wieder Strommangel eintritt, Ersatzkraftwerke einspringen müssen, diese gespeicherte Kälte zu nutzen und keinen Strom aus dem öffentlichen System oder aus dem Stromnetz zu nehmen, bis die minus 18 Grad erreicht sind. Das wäre klug. Dieses Gesetz verhindert dies, weil nämlich dann das Kühlhaus absolut mehr Kilowattstunden braucht, weil die Energieverluste bei der Kühlung höher sind. Viele technische Prozesse kann ich beschleunigen, wenn ich mehr Energie einsetze. Wenn ich sie in dem Moment einsetze, wo ich Energie wegwerfe, wäre das klug.
Waschmaschinen haben die Programme deutlich verlängert, weil sie mit niedriger Temperatur waschen. Das ist das einfache Beispiel. Das heißt im Klartext, wenn wir ein gutes Energieeffizienz koppeln wollen mit Flexibilität, die erforderlich ist bei erneuerbaren Energien, muss man bei der Effizienzbetrachtung auch die Systemeffizienz zwingend einbeziehen. Weder bei der EU noch hier ist das enthalten. Das heißt, mit diesem Gesetz werden Unternehmen gezwungen, jetzt in konstante Prozesse zu investieren, die in wenigen Jahren kontraproduktiv wieder mit Fördermitteln umgestellt werden müssen. Das heißt im Klartext, dieses Gesetz im Moment in dieser Ausgestaltung ist kontraproduktiv für die Energiewende. Leider fällt es mir nach den Stellungnahmen schwer, einen Sachverständigen zu fragen, ob es nicht sinnvoll wäre, beides zu koppeln, weil hier ausschließlich die Einzeleffizienz betrachtet wird. Und wenn man immer nur auf das Einzelne guckt, fällt das System aus dem Blick. Deswegen in der ersten Runde von mir keine Frage. Vielleicht kann ja in den anderen Fragen beantworten jemand von Ihnen mal darauf eingehen. Man muss die Energieeffizienz koppeln mit der Systemeffizienz, ansonsten ist es kontraproduktiv. Vielen Dank.
Ja, die Auswahl eines Sachverständigen ist umso leichter, ist auch kaum mehr Zeit übrig geblieben war. Wir kommen damit zur zweiten Runde. Und in der zweiten Runde hat jeder 3 Minuten Frage und Antwort. Und als erster ist für die SPD Robin Messerwach dran.
Vielen Dank, Herr Dr. Habst. Ich will auch über die konkreten Maßnahmen sprechen. Können Sie darstellen, wie aus Ihrer Sicht Unternehmen erfolgreiche Energieeffizienzmaßnahmen umsetzen können und am besten, wenn Sie typische Beispiele haben, wie es gerade mit geringem Aufwand möglich ist?
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, der Ansatzpunkt auch der 50.001 übrigens, die eine Normalisierung für Anfahren oder Abfahren erlaubt, erstmal an sich, das auch wegzurechnen oder hinzurechnen als gut darzustellen, ist es, das wirklich zu nutzen und zwar mit einer Strategie und mit einer Schwerpunktorientierung. Das ist ja das, was diese Norm, eine internationale Norm ist, ein Kondensat von tausenden Experten, die gesagt haben, so muss man das machen. Und da braucht es eine Strategie. Wo will ich denn eigentlich hin? Und eine Schwerpunktorientierung. Und was wir sehen, ist es oft, dass es so ein Zusammensammeln von manchen Ideen ist. Hier mal ein bisschen was und hier mal ein bisschen Licht, anstatt diese Schwerpunktorientierung in der letzten Konsequenz zu nutzen. Sich einen Prozess rauszugreifen und zu sagen, okay, und den durchdringen wir jetzt. Wir analysieren die Daten. Wir haben eine Strategie. Wir wollen weg vom Dampf. Wir wollen weg von dem. Und jetzt gucken wir, wie wir es mit dieser Maßnahme hier schaffen. Und eben auch Auslegung und Beschaffung, da ist ein Riesenpotenzial, wenn wir heute Maßnahmen, neue Anlagen kaufen und die stehen 15 Jahre, dann ist 2039. Das heißt, die müssen heute das können, was wir dann wollen. Und die Unternehmen, die das tun, da gibt es hervorragende Dinge, zum Beispiel ein Unternehmen, was sagt, wir wollen ja gar kein Dampfnetz haben. Wir wollen ja nur die Wärme an der einen Stelle und die Elektrifizierung ist ja nicht nur Substitution, sondern gegebenenfalls auch gewaltige Einsparungen, weil wenn ich sage, ich mache eine Direktdampferzeugung, weil ich nicht die Anlage umbaue, sondern mit dem gleichen Energieträger da bleibe, konkretes Beispiel aus einem Unternehmen, spare mir aber das komplette Netz, spare mir die komplette Warmhaltung und so weiter und so fort, habe ich einen doppelten Effekt. Ich komme weg vom Fossilen, ich habe eine große Effizienzeinsparung und bin direkt an dem Prozess dran und kann ihn trotzdem weiterfahren. Ein weiteres Beispiel möchte ich nennen, auch ein Unternehmen, die Strategie ist klar, weg vom Dampf. Man hat sich überlegt, wir brauchen eigentlich nie 120 Grad, wir brauchen eigentlich maximal 95, komm mal hin. Wir können das aber nicht von heute auf morgen. Aber wir brauchen heute eine neue Anlage, um mehr zu produzieren. Also bestellen wir sie aber so, dass wir sie zwar heute mit Dampf betreiben können, aber es gibt halt 2 Anschlüsse für eine Wärmepumpe. Können wir uns gerade nicht leisten, aber vielleicht in 3 Jahren, wenn wir es uns dann leisten können, dann ist der Anschluss schon da. Und wenn wir also die vorhandenen Potenziale wirklich nutzen. Und die 50.001 gibt das her, aber wir müssen es machen. Ich sage zu meinem Sohn immer, wenn du in die Schule gehst, dann mach doch auch mit. Und so ist es hier auch letztlich, glaube ich, wenn wir schon ein 50.001er System haben, dann sollen wir es als Potenzial doch sehen und es auch machen.
Ja, es wäre interessant zu wissen, was Ihr Sohn antwortet, aber dafür bleibt keine Zeit. Ja. Als Nächste ist Anne König für die CDU-CSU dran.
Ja, ich habe eine Frage an den Herrn Dr. Schwag. Und zwar haben wir jetzt mehrfach auch gehört, dass der Fachkräftemangel auch vor den Energieauditoren eben nicht Halt macht. Und wenn man sich jetzt die Anforderungen anschaut, wie man zu so einem Energieauditor werden kann, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, braucht es ja sowieso, Beispiel jetzt mal beim Kältetechniker, 3,5 Jahre für die Ausbildung, dann auf jeden Fall mehrere Berufsjahre, um irgendwann mal den Handwerksmeister machen zu dürfen. Und dieser soll dann jetzt auch noch, um Energieauditor werden zu dürfen, 3 Jahre Berufserfahrung vorweisen und dann an einer 80-stündigen Energieauditorenfortbildung teilnehmen. Wenn wir diese Menschen nicht auf dem Markt haben, und das fand ich vorhin sehr sympathisch, Sie haben auch ein bisschen was von Bauernschleue erzählt. Ich komme aus dem Münsterland. Da hat man mit Bauernschleue aus der ganzen Region eine Blaupause für Deutschland entwickelt. Da sind sehr, sehr viele gute pragmatische Leute unterwegs, die auch richtig Ahnung haben, eben weil sie Erfahrungen gesammelt haben in dem Bereich. Vielleicht können Sie es noch ein bisschen ausführen, was Ihnen konkret vorschweben würde, wie man da die Anforderungen doch runter ein bisschen vielleicht oder sag ich mal den Realitäten anpasst.
Ja, sehr gerne. Wir haben tatsächlich bei uns im Bereich der Energieauditoren zusammengesessen und uns die Frage gestellt, wie kriegen wir mehr qualifizierte Energieauditoren schnell in den Markt, weil das bräuchte es ja zur Umsetzung dieser Regeln hier. Und da ich aus dem Handwerk komme, haben wir uns das gut etablierte System bei uns angeschaut. Also vom alten Lernen wäre ein pragmatischer, einfacher Ansatz. So würde ich das heute auch tun. Also wenn ich einen neuen Energieauditor ausbilde, nehme ich den ja einfach mit und lasse den hospitieren und zeige ihm, wie ich damit umgehe, kontrolliere den von ihm geschriebenen Bericht und bin dabei, wenn er es dem Unternehmen vorträgt. Das ist ein pragmatischer, einfacher Ansatz, den man hier noch etablieren könnte, auch in den vorliegenden Gesetzesentwurf, dass man sagt, ja, es kann eine Möglichkeit geben über Berufserfahrung, meinetwegen auch über Weiterbildung, vielleicht nicht 80 Stunden, sondern etwas weniger. Aber es muss auch eine Möglichkeit geben, durch einen praktischen, pragmatischen Ansatz den Zugang zu erlangen. Und dann gibt es halt ein Protokoll, da stehen 5 Energieberatungsaudits drauf, wo der erfahrene Berater unterschreibt und die BAFA sagen kann, okay, alles klar, ich weiß, der hat hier mitgewirkt. Ist einfach umsetzbar, könnte man sofort implementieren und würde an bestehende gute Systeme anknüpfen. Weil das, was brauchen denn diese Berater, also wenn man sich das mal kurz vorstellt, wir gehen in ein Unternehmen und fangen erstmal an mit dem Unternehmer und den Abteilungsleitern zu sprechen. Wir wollen Energie einsparen. Wo sind eure Ziele? Wo will das Unternehmen eigentlich hin? Wollt ihr wachsen? Wollt ihr euch verkleinern? Kauft ihr noch ein paar Unternehmen dazu? Was passiert denn hier eigentlich? Und daraus entsteht dann irgendwann eine Vision der Energieeinsparung. Und die muss man so umsetzen mit Akzeptanz, dass das der Unternehmer auch möchte und dass das dann zu einer Energieeinsparung führt. Da braucht man technisches Verständnis. Das kann man vielleicht auch im Büro haben, bei mehreren Ingenieuren. Aber das, was es braucht, ist halt die Fähigkeit, diese Menschen zu begeistern und auf diesen Pfad zu setzen. Und das lerne ich am besten von jemandem, der es schon häufiger getan hat.
Danke. Dann Katrin Ulig für Bündnis 90 Grüne.
Ganz herzlichen Dank. Meine Frage richtet sich an Herrn Dr. Burscher und an an Herrn Seefeld, und zwar mit Blick darauf, was Sie angemessen halten würden, wenn es darum geht, dass man, nachdem man bestimmte Maßnahmen im Rahmen von Energiemanagementsystemen identifiziert hat, die ja auch im Energieeffizienzgesetz vorgesehen sind, ist ja bisher nicht vorgesehen, dass etwas davon umgesetzt wird. Reicht das aus Ihrer Sicht oder wäre es angemessener, da entsprechend nochmal Änderungen vorzunehmen? Ganz herzlichen Dank und vielleicht teilen Sie sich die 2 Minuten gerecht auf. Danke.
Wir werden brüderlich teilen. Danke für die Frage. Genau, also im ursprünglichen Entwurf des Energieeffizienzgesetzes, der ja von der SPD damals von Herrn Kanzler Scholz versprochen war als ambitioniertes Gesetz zur Steigerung der Energieeffizienz im Oktober 2022, da war tatsächlich ja ein Paragraph enthalten, dass diese Umsetzungspläne nicht nur erstellt werden müssen, sondern auch die wirtschaftlichen Maßnahmen verbindlich umgesetzt werden müssen. Und das halten wir auf jeden Fall für eine absolut notwendige einen notwendigen Passus, damit tatsächlich etwas passiert. Ich möchte, um das ein bisschen zu erläutern, kurz eine Zahl nennen oder einen aktuellen Indikator nennen von einer Effizienzdatenbank, einer EU-weiten Effizienzdatenbank, die heißt Odyssey Muir, ein Forschungsprojekt von verschiedenen Energieagenturen. Und da wird unter anderem der Trend für Energieeffizienz in verschiedenen Sektoren und in allen EU-Ländern dargestellt. Und Deutschland ist da momentan in der Industrie auf dem letzten Platz. Das heißt, dieses Bild, das man hat von Deutschland, ist ohnehin Effizienzvorreiter. Das stimmt jedenfalls derzeit im Trend von dem, was die Industrie tatsächlich tut, auch wenn 80% vielleicht irgendwas tun. Stimmt das halt so nicht. Das passiert halt nicht das, was passieren müsste. Insofern wären wir absolut dafür, dass es hier verpflichtende Umsetzungsmaßnahmen gibt.
Herr Seefeld.
Vielen Dank. Ich kann das erst mal unterstreichen. Ich denke schon, Unternehmen haben dann etwas von der Energieeffizienz, wenn sie die auch umsetzen. Und ich glaube, das merken auch viele Unternehmen, die tatsächlich in solchen Energiemanagementsystemen sind, dass das mit der Umsetzung Sinn macht und dass die Maßnahmen, die wirtschaftlich sind, auch tatsächlich Sinn machen, sie umzusetzen. Und ich möchte eigentlich in dem Fall nur noch mal auf die Größenordnung eingehen, über welche Unternehmen wir reden, weil ich kann das mit den kleinen Unternehmen nicht ganz nachvollziehen. Wir haben bei 7,5 Gigawattstunden letzten Endes Energiekosten jeweils immer deutlich von über 1 Million, 1,5 Millionen etwa. Und selbst bei energieintensiven Unternehmen sind das Unternehmen, die dann eben eine Größenordnung von 20, 30, 40 Millionen Umsatz haben. Und wenn die die Möglichkeit haben, durch ein Energiemanagementsystem allein nur 3 oder 4% zu sparen, haben sie ja letzten Endes schon allein die Kosten auch für das Energiemanagement sehr schnell raus. Also das heißt, es ist nicht so, dass wir hier über sehr, sehr kleine Unternehmen reden, sondern wir reden über Unternehmen, die professionell am Markt unterwegs sind, die professionell am Markt unterwegs sein sollten und letzten Endes auch ein Interesse haben sollten, energiewirtschaftlich oder wirtschaftlich umsetzbare Maßnahmen umzusetzen.
Danke. Vielen Dank. Dann Carsten Hilse für die AfD.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hatte ja vorhin, entschuldige ich mich dafür, reingerufen, als Herr Botscher erwähnte, dass es also einmalig wäre, dass jetzt ein Tropenstrom über Deutschland zieht, der vorher, also beziehungsweise im Atlantik im Moment wütet. Und deswegen habe ich Kyrill reingerufen, und das blieb mir deswegen im Gedächtnis, weil ich genau an diesem Tag Dienst hatte. Ich bin nämlich Polizist gewesen. Ich saß in der Zentrale, war Dispatcher und das Telefon hat sekündlich geklingelt. Und deswegen habe ich mich daran erinnert. Und der Orkan Kyrill, laut Wikipedia, na gut, ist jetzt nicht mehr da, glaube 10 Milliarden US-Dollar Schäden verursacht, mehrere Tote. Und ich habe dann mal einfach mal bei Wikipedia nachgeschaut. Orkane und Sturmfluten. Sturmflut 1570, 20.000 Tote, Burchardi-Flut 1634, 15.000 Tote, Sturm 1703, 15.000 Tote, Sturmflut 1771, Hochwasser 1804, 63 Tote, 1.000 Häuser betroffen, Orkan 1822, 300 Tote, Sturmflut, Sturmhochwasser. Gut, habe ich vergessen, jetzt hier das Datum dazu zu schreiben, ist egal, mache ich das nächste. Februar-Orkan, Juli-Orkan 1894. Sturmflut 1953, 2160 Tote, 1962 Sturmflut, 315 Tote, Skane-Orkan, 32 Tote. Ich finde es also wirklich sehr erschreckend, wenn Sie trotz der Geschichte, die man nachschauen kann, so tun, als ob wir quasi alles das, was wir jetzt sehen, mit Orkanen, mit Stürmen, so traurig das ist, als ob das jetzt wirklich menschengemacht sei. Und dass das was ganz etwas ist, was es noch nie gegeben hätte. Und das finde ich sehr, sehr bedauerlich, dass Sie das tun. Ich habe mal nach Ihrem Institut gegoogelt. Da gab es wohl mal einen Artikel von Ihnen zu den Bauern oder Apfelbauern, wenn ich es so nennen darf, in Südtirol. Und das Fazit der Arbeitsgruppe Zukunft Landwirtschaft war gewesen: Aufgrund der tendenziösen und einseitigen Berichterstattung wird sich der Verein aus München über viele Spenden freuen können und frohlocken. Und somit haben sie ihr Ziel erreicht. Von objektiver Berichterstattung oder gar Information kann allerdings bei keinem dieser erschienenen Artikel die Rede sein. Also, es wäre schön, wenn Sie einfach bei der Wahrheit blieben. Eine Frage habe ich nicht. Vielen Dank.
Die wäre auch nicht mehr zu beantworten gewesen in den 10 Sekunden. Die Wortmeldung ging erkennbar über den Verhandlungsgegenstand hinaus. Deshalb würde ich vorschlagen, wir lassen es einfach hier so stehen. Wir sind damit fast am Ende der Anhörung. Der letzte ist der Konrad Stockmeier. Bitte in der zweiten Runde.
Genau,
Ende der Runde.
Zweiten Runde. So, dann beende ich jetzt die zweite Runde und läute dann die dritte Runde ein mit einer Frage an Frau Dr. Westphal. Vielleicht können wir uns in diesem Raum darauf einigen, dass es gesamtwirtschaftlich zurzeit aktuell ja wirklich gefordert ist, bürokratische Lasten für Unternehmen nicht auszuweiten, sondern sie entweder konstant zu halten oder im besten Falle sogar zu verringern. Gegeben dieses Erfordernis, wie bewerten Sie den Gesetzentwurf der Bundesregierung?
Vielen Dank. Also generell muss man festhalten, dass die EED natürlich einen bürokratischen Aufwand ohnehin mit sich bringt, dass man aber deswegen die in Deutschland darüber hinausgehenden Nachweis- und Beweispflichten sorgfältig auf die Sinnhaftigkeit prüfen sollte. Uns treibt nämlich tatsächlich die Herausforderung des Fachkräftemangels sehr um. Der wird hier auch greifen und es ist auch schon angesprochen worden. Es geht ja nicht nur um die Fachkräfte bei den Auditoren, sondern parallel und spiegelgleich bedarf es ja auch eines Aufwuchses bei den Kontrollbehörden. Insofern haben wir Vorschläge tatsächlich eingebracht in Richtung Verringerung des Bürokratieaufwandes. Die eine ist, eine zentrale Plattform einzurichten, auf der die Unternehmen den Verpflichtungen nachkommen können, die sie sowohl gegenüber der BAFA haben als auch der Bundesstelle für Energieeffizienz. Was wir derzeit haben, sind tatsächlich, und da muss ich noch mal nachschauen, um es vorlesen zu können, 5 separate Portale und Plattformen, wo also unterschiedliche Formulare, zahlreiche Datensätze angelegt und ausgefüllt werden müssen. Dann haben wir die Plattform für Abwärme nach § 17 des Energieeffizienzgesetzes. Wir haben Nachweise in Richtung Energiemanagement. Nochmal mit den Audits fallen bestimmte Nachweise an. Also insofern ist das tatsächlich ein Punkt, wo man sich nochmal Gedanken machen kann und sollte, ob da nicht eine zentrale Plattform sinnvoll wäre. Man muss auch sehen, es kommen ja noch Nachweispflichten im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung auf die Unternehmen zu. Wir glauben auch, dass man noch mal gewissen Kontroll- und Nachweisaufwand reduzieren kann, gerade für die Unternehmen und Organisationen, die nach den Paragraphen 8 und 17 des Energieeffizienzgesetzes Managementsysteme einführen müssen. Da läuft sowieso rechtskonform alle 3 Jahre die Rezertifizierung, die nachgewiesen werden muss über die Zertifizierer.
Dankeschön. Dann rufe ich auf die dritte Runde und abermals den Abgeordneten Miseroch für die SPD.
Vielen Dank. Herr Seefeld, Sie haben vorher gesagt, Energieeffizienz ist kein Verzichtthema. Können Sie darauf eingehen, inwiefern aus Ihrer Sicht Energieeffizienzmaßnahmen und Wachstum von Unternehmen zusammenhängen? Genau.
Muss ich mal wieder hier anmachen? Sehr gerne. Also es ist tatsächlich so, dass wir bei Unternehmen, und wir reden tatsächlich immer wieder über wirtschaftlich umsetzbare Maßnahmen, absolutes Interesse sehen, genau diese wirtschaftlich umsetzbaren Maßnahmen durchzuführen, einfach auch um Risiken zu mindern, Risiken in Energiekosten, die wir in den letzten Jahren ja sehr klar gesehen haben. Und insofern ist auch überhaupt keine Frage, dass diese Unternehmen, die letzten Endes solche Maßnahmen umsetzen, auch weiter wachsen, sogar ihre eigenen Grundlagen für das eigene Wachstum sichern, einfach im Sinne der Risikovorsorge. Und wenn ich das erwähnen darf, Herr Linkert, das ist auch auf einer, oder ich weiß nicht, wo war es Ihre Frage, aber es war auf einer volkswirtschaftlichen Ebene, ist es auch so. Das heißt, wenn wir letzten Endes das volkswirtschaftlich betrachten, zu sagen, setzen wir jetzt Maßnahmen um, die wir ohnehin umsetzen müssen, und machen dann noch dieses Stück Energieeffizienz obendrauf, was ja häufig gar nicht so ein großes Ding ist. Das sind dann manchmal noch 5% oder knapp 10% mehr an Investitionen. Das ist auch im Bau so. Dann erschließe ich tatsächlich Energiesparpotenziale, die mir letzten Endes natürlich auch über Rückflüsse dann wieder die Refinanzierung sichern. Also ich kann überhaupt keinen Grund erkennen, warum letzten Endes Energieeffizienz in irgendeiner Art und Weise Wachstum mindern sollte. Ist nicht der Fall, sondern das bietet eigentlich eher sinnvolles Wirtschaften, dass man eben seine eigenen Grundlagen, seine eigene Basis, seine wirtschaftliche Basis stärkt, indem man letzten Endes auch wirtschaftlich erschließbare Energiesparmaßnahmen umsetzt.
Die letzte Minute will ich Ihnen gern geben, die Frage, die am Anfang nicht zu Ende beantwortet werden konnte, zu beenden. Da ging es um den Pfad Endenergieeinsparung bis 2030. Da hatten Sie noch einen offenen Punkt. Vielleicht können Sie auch darauf eingehen, was so die Rolle von Energiedienstleistungsanbietern bei der Erreichung der Einsparziele ist.
Genau, danke. Nehmen wir nur mal einen Punkt, wo es ganz besonders wirtschaftlich ist. Wenn wir immer sehr, sehr schlechte Objekte haben, die lange nichts getan haben und die wir dann umsetzen, dann haben wir eine vergleichsweise hohe Einsparung. Da kommen wir fast immer in die Wirtschaftlichkeit. Das gilt auch für Gebäude. Wenn wir demnächst noch mal darüber sprechen werden, wie zum Beispiel im Nichtwohngebäudebereich oder auch im Gebäudebereich Effizienzpotenziale gehoben werden, dann ist es absolut gut, sich auf die schlechten Objekte zu konzentrieren. Das ist also was wie Worst First, wäre das so ein Grundsatz. Und dann letzten Endes auch genau diese Potenziale zu nutzen. Und Energiedienstleister, das kann ich jetzt nicht mehr näher ausführen, die stehen da bereit, wenn sich ein Gebäudeeigentümer überfordert fühlt, was ja auch häufig ist, auch nachvollziehbar jetzt mit komplexeren Technologien. Dafür gibt es natürlich jetzt eben Energiedienstleister. Das sind Profis, die letzten Endes genau helfen, solche Energiesparpotenziale umzusetzen, teilweise das auch sogar garantieren, dass die Einsparungen auch erreicht werden.
Vielen Dank. Danke. CDU/CSU, Anne König.
Ja, ich hätte noch mal eine Frage an den Herrn Pfeiffer. Wie bewerten Sie es grundsätzlich, dass durch dieses Energieeffizienzgesetz eben neue bürokratische Hürden aufgebaut werden? Und welche Rolle kann Ihrer Meinung nach diese sogenannte Netzwerkinitiative spielen, damit es eben zu einer erfolgreichen Umsetzung von Effizienzmaßnahmen kommt? Und die andere Frage wäre an den Herrn Schwag, Dr. Schwag. Welche Unterstützungsleistung wünscht sich denn das Handwerk von der Bundesregierung, damit es grundsätzlich auch zu einer Verbesserung der derzeitigen Lage kommt?
Dann darf ich beginnen, beeile mich ganz schnell. Ich verweise an der Stelle tatsächlich noch mal auf das eben von Herrn Botscher schon angesprochene Otisemio-Projekt, was im Übrigen mit Blick auf die Industrie Deutschland auf Platz 2 setzt in der Effizienzgesamtschau. Mit Blick auf die Effizienzpolitik, das ist das, was ich vor uns erwähnt habe, sogar auf Platz 1. Ob der Trend jetzt dann tatsächlich das maßgebliche Element ist, wenn wir insgesamt auf Platz 2 stehen, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber tatsächlich ist in diesem MUR-Projekt kommt auch heraus, dass die Netzwerkinitiative als solches ein wunderbares Instrument ist. Die bringt unglaublich viel und wunderbar hat die Bundesregierung selber kürzlich ausgerechnet in der Aktualisierung ihres nationalen Energieeffizienz- und Klimaschutzplans. Da ist ein Faktor 10. Dazwischen, zwischen dem, was die Netzwerkinitiative bringt an Energieeinsparung für die Bundesrepublik Deutschland im Vergleich zur ausgeweiteten Energiemanagementsystempflicht. Also das heißt, da, wo wir tatsächlich auf Leidenschaft, auf sinnvolle und auf Maßnahmen setzen, die aus den Unternehmen selbst heraus entwachsen, da passiert einfach ein bisschen was. Und jetzt will ich Herrn Schwag noch die Stanz geben.
Ja, vielen Dank. Ja, was brauchen wir dafür? Wir brauchen oder was wünschen wir uns? Ruhe, Verlässlichkeit und Zeit. Das ist das, was wir brauchen, damit diese Gesetzesnovelle auch zu einem Erfolg und zur Energieeinsparung in Unternehmen führen kann. Die Berater brauchen Verlässlichkeit in der politischen Rahmensetzung, in den Förderprogrammen. Also wenn wir Investitionsentscheidungen in Unternehmen treffen mit einem Beratungsprozess, der vorher mehrere Monate dauert, abwägen, nochmal was prüfen, links und rechts schauen und dann das Ganze wirtschaftlich bewerten, eine Valerie-Bewertung daraus machen und eine Entscheidung treffen wollen, die dann der Vorstand trifft oder das Unternehmen in seiner Abteilung, da gehen Monate ins Land. Und wenn sich die Fördergeldbedingungen, die wir flankierend dazu haben, in der Zeit dreimal ändern, dann schafft das keine Akzeptanz und Vertrauen. Das heißt, wir brauchen Verlässlichkeit und etwas Ruhe im Markt. Und dann kriegt man das auch hin, dass das Produkte sind, die akzeptiert werden. Weil das ist das, was uns draußen gerade fehlt, dass es da ein Vertrauen gibt in ein höheres Ziel, in einen langfristigen Plan, wie Energieeffizienz aussehen kann und dass der Staat verlässlicher Partner dieser Unternehmensweiterentwicklung ist. Deswegen brauchen wir so ein bisschen mehr Ruhe am Markt und Verlässlichkeit. Und das wäre ein Wunsch, den man für das Handwerk, glaube ich, gut äußern kann.
Der nächste, die nächste ist Katrin Uhlig für Bündnis 90 Die Grünen.
Ganz herzlichen Dank. Meine Frage richtet sich an Herrn Dr. Burscher und wieder an Herrn Seefeld. In der EED ist der Ansatz Efficiency First verankert. sehen Sie diesen bisher in die deutsche Rechtsprechung oder in die deutsche Gesetzgebung überführt? Wenn nein, an welchen Stellen hapert es aus Ihrer Sicht und welche Maßnahmen wären notwendig? Ganz herzlichen Dank.
Ja, danke für die Frage, Frau Udig. Genau, also Efficiency First ist derzeit nicht in der deutschen Rechtsprechung verankert und wir sehen das als eine große Notwendigkeit, dass sie verankert wird. Es geht da um verschiedene aktuelle große Projekte. Ich hatte vorhin schon die Kraftwerkstrategie genannt, wo es eben die Möglichkeit gäbe, anstatt jetzt eine große Anzahl von Gaskraftwerken, die ja bis auf absehbare Zeit erstmal mit fossilem Gas betrieben werden, neu zu planen und zu bauen, stattdessen auf Energieeinsparung zu setzen. Und das kann man dann auch sozusagen schön benennen als so Effizienzkraftwerke, wie das in anderen Ländern auch üblich ist. Da sehen wir auf jeden Fall großes Potenzial darin. Und auch in anderen Aspekten, wie jetzt bei der Wärmeplanung zum Beispiel, dass man also nicht irgendwelchen falschen Versprechungen von Wasserstoffheizungen und so weiter glaubt, sondern tatsächlich auf die effizientesten Lösungen geht. Das sind eben nun mal Fernwärmenetze oder Nahwärmenetze, Abwärmenutzung und Wärmepumpen für Einzelhäuser, dass man also in all solchen Dingen wirklich den Effizienzgedanken vorne wegstellt. Und das sollte dringend auch im Energieeffizienzgesetz verankert werden, um dann in alle anderen Gesetze im Energiebereich auszustrahlen. Diesmal lasse ich Ihnen ein bisschen mehr Zeit.
Efficiency first. Ich kann das als Ingenieur total begrüßen. Das ist ein ingenieurtechnischer Grundsatz. Das heißt, wir dimensionieren erst das Gebäude, den Wärmebedarf des Gebäudes, um dann die Energieversorgung abzustimmen. Und erst dann habe ich einen knapp dimensionierten Heizkessel, habe also damit extreme Effizienzgewinne. Also so macht man das. Dass wir das auf einer gesamtwirtschaftlichen Ebene machen, ist auch cool. Ich finde es immer noch sehr schwer, jetzt auf einer ganz einzelgesetzlichen Ebene immer umzusetzen. Das ist ein sehr abstrakter Grundsatz. Und das in jedes Einzelgesetz einzuführen, das hielte ich dafür, das würden wir das Kind möglicherweise mit dem Bade ausschütten. Wo aber Herr Burtscher ganz wichtige Punkte aufgreift, nämlich Kraftwerkstrategie, Bundesverkehrswegeplan. Wenn wir solche übergeordneten Planungen machen, dann finde ich es durchaus gut, und das wäre durchaus auch ein interessanter Ansatzpunkt, genau an diesen Stellen. Ich glaube, im Bundesverkehrswegeplan machen wir sogar schon eben Kosten-Nutzen-Analysen. Da ist es, glaube ich, überhaupt nichts Problematisches, dann auch noch mal eine Energieeinsparung oder eine Effizienzprüfung mit einzubauen. Also ich glaube, an solchen Punkten, Netzentwicklungsplan, Systementwicklungsplan, da sollten wir gerne drüber nachdenken, auch Efficiency First umzusetzen, aber auf einer einzelgesetzlichen Ebene hielt ich das jetzt auch für zu schwierig, das überall zu implementieren.
Gut. Danke. Steffen Kotré, AfD.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht wieder an Herrn Pfeiffer vom DIHK. Ihr Schlüsselsatz war ja vorhin, wir brauchen Geld. Das heißt, man muss investieren, um Effizienz zu bekommen. Aber die Frage ist, ob sich diese Investitionen lohnen. Gibt es da von Ihnen vielleicht Rechnungen? Also ich denke zum Beispiel an die Energieerzeugung. Wir haben einen Referenzstrompreis von 10 Cent, wenn alles richtig laufen würde, also mit Kernenergie und mit Kohle. Alles andere, was jetzt teurer ist, ist ja politisch induziert. Gibt es da eine Berechnung, ob sich diese Aufwendungen, diese Investitionen überhaupt lohnen, eben natürlich vor dem Hintergrund, dass wenn es sich eigentlich lohnen würde, die Unternehmen das eigentlich schon selber machen würden?
Ja, ich glaube, mit der Frage wären Sie bei meinem Kollegen rechts neben mir besser aufgehoben gewesen. Der hat sich intensiv mit der Valerienorm beschäftigt bzw. sie mitentwickelt. Das ist unterm Strich eine Frage, wollen Sie es volkswirtschaftlich oder betrieblich betrachten? Ich komme sozusagen eher aus der betrieblichen, aus der betriebswirtschaftlichen Ebene und es ist immer eine individuelle Abwägung. Das heißt, gegen was rechnen Sie das? Wie lange rechnen Sie das? Also gucken Sie auf eine statische Amortisation, nehmen Sie eine Kapitalwertmethode, rechnen Sie über den Lebenszyklus, welche Dinge rechnen Sie rein? Ja, und auch ich bin Ingenieur und auch ich kenne den Effizienzgrundsatz und Effizienz ist was total Cooles. Da bin ich ganz bei Herrn Seefeld, das ist wunderbar. Und in der Regel wird sich Energieeffizienz auch rechnen, auch bei anderen Energieträgerkosten oder bei anderen Energiepreisen. Das geht ja alles immer in diese Rechnung rein. Also von daher kann man es pauschal schlecht sagen. Es ist eben immer eine sehr individuelle Betrachtung, wo Sie ganz viele Schräubchen haben, an denen Sie drehen können. Das ist ja auch in der Valerienorm inhärent, dass Sie verschiedene Parameter haben, die Sie einstellen können. Von daher, Ja, Effizienz rechnet sich. Ja, da wo sich Effizienz rechnet, tun Betriebe genau das heute schon, weil sie eben im Markt, im Wettbewerb stehen und eben genau das tun müssen. Sie tun es im Übrigen auch, weil der Kunde es fordert, weil der Kunde sagt, du musst ein klimafreundliches Unternehmen sein, sonst kaufe ich bei dir nicht mehr. Und das sind sowohl Endkunden als auch sozusagen auf der B2B-Ebene Dinge unterwegs. Aber ich warne davor, den Unternehmen aufzuerlegen, eine konkrete Umsetzungspflicht, weil zur Wahrheit gehört auch, man kann sich mit Energieeffizienz auch in die Insolvenz investieren. Das ist so, auch wenn Energieeffizienz wirtschaftlich ist. Es ist nämlich eine Frage, wo kriegen Sie Geld, wie viel Geld kriegen Sie, wie viel haben Sie da, zu welchen Finanzierungskosten geht das Ganze rein. Und mit Blick auf die Zahlen, die wir dieses Jahr aus dem Energiewendebarometer haben, und ich möchte sie hier ganz noch mal kurz darlegen, das sind ungefähr 50% der Industriebetriebe, die sich mit Produktionseinschränkungen oder Verlagerungen aus Deutschland tragen, beziehungsweise das tatsächlich schon planen oder umgesetzt haben, denen jetzt noch eine zusätzliche Pflicht aufzuerlegen, davor warne ich sehr. Weil, wie gesagt, das ist in deren Eigeninteresse, die Dinge zu machen und dann tatsächlich auch unter Abwägung der jeweiligen Stellschrauben und eigenen Rahmenbedingungen genau das zu tun oder eben nicht zu tun, beziehungsweise als wirtschaftlich anzuerkennen oder eben auch zu lassen, weil es für den jeweiligen Betrieb nicht wirtschaftlich ist.
Konrad Stockmeier, FDP.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich richte meine Frage wiederum an Frau Dr. Westphal und möchte ein Thema aufrufen, das schon angesprochen worden ist, zu dem mich aber die Sicht des BDEW im Besonderen auch noch mal interessiert, nämlich noch mal die Anhebung der Zulassungsvoraussetzungen für Auditoren gemäß dem vorliegenden Regierungsentwurf. Ihrer Einschätzung nach, wie würde sich die Anhebung solcher Zulassungsvoraussetzungen auf die Umsetzung der Änderung des Energiedienstleistungsgesetzes auswirken? Ich möchte die Antwort mal dahingehend anreizen. Man kann in diesem Land beispielsweise die Ausbildung von Juristinnen und Juristen qualitativ sehr nach oben schrauben. Das ist auch wichtig. Aber man verhindert dadurch nicht, dass es schlechte Rechtsanwälte gibt.
Ja, vielen Dank. Ich fand die Ausführungen aus der Praxis sehr plakativ und sehr, sehr hilfreich. BDEW-seitig gucken wir da, ich will nicht sagen ambivalent, aber auf mit zwei Seiten drauf. Einerseits ist es natürlich sehr, sehr wichtig und im Grundsatz ganz entscheidend, eine hohe Qualität in der Beratung zu haben und deswegen auch die Qualifikation der Auditoren als solche eine sehr wichtige, weil es natürlich darum geht, größere und mehr Energieeffizienzpotenziale zu heben und auch gleichzeitig die Energiekosten im Blick zu halten. Allerdings haben wir durchaus Sorge, dass die Anhebung der Zulassungsschwelle dann tatsächlich zu einer Verknappung des Angebots führt und gar nicht mehr mit der Nachfrage hinterherkommt. Das würde dann natürlich heißen, dass die Pflichtaudits teurer werden, dass vielleicht auch Fristen nicht eingehalten werden. Und insofern sagen wir auf jeden Fall, dass keine Penale kommen darf, wenn unverschuldet zum Beispiel Fristen nicht eingehalten werden. Dafür können dann Unternehmen nicht in die Verantwortung genommen werden, sollte also nicht sanktioniert werden. Auch der Punkt, den würden wir auch noch mal sehr stark unterstreichen, es braucht dann natürlich auch ein ausreichendes Angebot an Fort- und Weiterbildung, um die Auditoren tatsächlich auszubilden. Ich sehe, ich habe noch Zeit. Ich würde gern drei Punkte auch tatsächlich noch mal highlighten. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig anzuerkennen, es ist ein intrinsisches Interesse bei den Unternehmen, tatsächlich Energieeffizienzeinsparungen zu machen, weil das natürlich Ausgaben verringert. Und ganz besonders muss ich natürlich noch mal die Netzwerkinitiative erwähnen. Sie haben es gesagt, Herr Pfeiffer, Faktor 10, das ist schon sehr, sehr illustrativ, weil es auch darum gehen muss, wirklich alle Potenziale zu heben und auch noch mal ja, so Knowledge Hub tatsächlich zu nutzen und Best Practices zu entwickeln. Und damit auch verbunden, es braucht wirklich Verlässlichkeit und Ruhe im Markt, eine schnelle Umsetzung, aber dann auch erstmal, dass die Fortschritte gehoben werden.
Ja, vielen Dank. Also es gibt natürlich auch noch weitere Hindernisse in der Industrie und in der Wirtschaft, die gegen Effizienz arbeiten. Das ist zum Beispiel das Ausschreibungsverhalten der öffentlichen Hand oder von Dienstleistungen. Kein Geschäftsführer genehmigt beispielsweise eine Investition in ein neue, zum Beispiel energiesparendere, energieeffizientere Reinigungsgeräte, wenn die Ausschreibung und die Sicherheit, dass die Reinvestition finanziert wird, nur ein Jahr beträgt. Und es dauert über die Einsparung vielleicht 4 Jahre, das zu finanzieren. Kriegen Sie nicht genehmigt. Das ist die Realität. Das heißt also, es geht nicht nur darum, dass die Investition sich rechnet über die Lebensdauer des investierten Gutes, sondern dass man auch eine gewisse Planungssicherheit hat, dass man in dieser Zeit auch die Aufträge hat. Und das ist ein großer Schwachpunkt, weil gerade die Tendenz dazu besteht, eben Ausschreibungsabläufe immer kürzer zu gestalten. Darüber wird ungern gesprochen, das ist ein großes Problem. Aber ich hätte jetzt auch noch eine Frage an Herrn Dr. Burchardt. Ich habe ja vorhin explizit ausgeführt, dass die Flexibilisierung durch diese Gesetzeslage erschwert wird. Ich sage mal vorsichtig, nicht verhindert, aber erschwert. Und dass natürlich die Systemeffizienz in dem jetzigen Gesetz nicht vorhanden ist. Wäre es im Rahmen der derzeitigen EED-Richtlinie der EU, der Effizienzrichtlinie der EU, möglich, diese Flexibilisierungsgedanken reinzubringen in die nationale Gesetzgebung, wenn dadurch eben systemisch Vorteile errungen werden, aber dass die Einzelanlage etwas ineffizienter wird? Und wenn nicht, dann müssten wir natürlich auf der EU entsprechend Änderungen voranbringen. Wie sehen Sie da die Chancen?
Danke für die Frage, Herr Leckert. Ich bin mir nicht sicher, ob die EED der richtige Ort ist, um über Flexibilisierung zu sprechen. Ich denke, dass das im Rahmen von der Plattform Klimaneutrales Stromsystem zum Beispiel wird da schon drüber gesprochen. Aber ich hätte zumindest ein Gegenbeispiel für Sie. Sie hatten vorhin erwähnt, dass irgendwie 7 oder 8 Terawattstunden Strom abgeregelt worden seien letztes Jahr und damit quasi weggeschmissen. Nur als Vergleich, weil man diese Zahlen doch irgendwie zu fassen kriegen muss. Das Beispiel, das wir gerne nennen, ist eine Zahl, die im Efficiency Report von der Internationalen Energieagentur 2022 genannt wurde, wo die sich Beleuchtung angeschaut haben. In Deutschland ist die Hälfte der Beleuchtung noch nicht auf LED umgestellt. Es sind weniger Glühbirnen, aber es sind halt Halogenlampen oder auch Leuchtstoffröhren, die einfach weniger effizient sind. Würde man die alle auf LED umstellen, könnte man sich 40 Terawattstunden, also das 4- bis 5-fache von dem sparen, was derzeit sozusagen verschleudert wird. Und diese 40 Terawattstunden entsprechen übrigens dem Stromoutput von 3 großen Kohlekraftwerken. Also das ist so ein Beispiel, wo man sagt, warum wird dieses Potenzial nicht gehoben? Es ist noch viel größer als das Flexibilisierungspotenzial und es muss dringend gehoben werden. Aber ich gebe Ihnen auch recht, dass das Flexibilisierungspotenzial auch gehoben werden muss. Nur glaube ich, dass wir in Zukunft nicht so wahnsinnig viel Strom haben werden, den wir irgendwo verschleudern werden. Wir werden den gesamten Strom brauchen. Wir werden ihn vielleicht in Form von Wasserstoff-Elektrolyse irgendwo auch speichern können. Oder wir werden einen Teil davon eben in Form von intelligenten Netzen verwenden können. Ich glaube nicht, dass wir große Strommengen einfach verschleudern können, sozusagen.
Vielen Dank. Vierte Runde für die SPD, Robert Meseroch.
Vielen Dank, Herr Dr. Harfst. Letzte Runde. Ich würde meine verbliebenen Fragen bündeln und Sie suchen sich aus, was Sie am relevantesten halten. Erstens Energiemanagementsysteme, Energieaudits. Welche Faktoren gibt es, dass das, was dabei rauskommt, in der Praxis auch wirklich umgesetzt wird? Sie haben die Veröffentlichungspflicht angesprochen. Gern dazu noch mal Stellung beziehen und auch, wie Sie zur Verpflichtung stehen, wenn es heißt, das kommt raus, muss das jetzt auch verpflichtend umgesetzt werden? Und drittens, wenn Sie noch Hemmnisse in der Praxis sehen, die aus Ihrer Sicht weggehören, dann auch diese gerne aufzählen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Messerer, für die Fragen. Ich denke, wirklich die treibende Kraft, und ich glaube, das ist auch ein Teil der Wahrheit bei den Initiative Energieeffizienznetzwerke, von denen ich auch ein großer Fan bin, dass das halt genau Überzeugungstäter sind, dass das Leute sind, die in die Schule gehen und auch mitmachen. Und deshalb, glaube ich, ist das eben ein großes Ding. Und da würde ich mir eigentlich wünschen, dass wir gemeinschaftlich sagen, hey, lass uns das mal nach vorne stellen, was da dran gut ist, und lass uns mal probieren, die Sachen zu nutzen. Klar müssen wir über Grenzwerte sprechen und wie auch immer, aber diese Kommunikation, das zu machen. Und ich glaube eben, dass die Umsetzungspläne, um da konkret drauf einzugehen, ein Tool sind, weil sie natürlich jetzt plötzlich ein bisschen der Öffentlichkeit, ne, ich habe mein Schild, unser Weg zur Klimaneutralität, und jetzt steht halt auf dem Umsetzungsplan, ja, ich habe 3 LEDs ausgetauscht. Dann komme ich gegebenenfalls als öffentlicher Beteiligter so ein bisschen ins Grübeln. Und das, ich will niemanden am Pranger stellen, aber dass das zusammenpasst. Und wenn jemand richtig gut ist, dann soll er das meinetwegen da reinschreiben. Dann soll er sagen, was er mit Instandhaltung geschafft hat. Das ist doch super. Über Datenschutz können wir reden. Die Pflicht darf nicht aufgeweicht werden. Dazu möchte ich auch noch was sagen zu der Frist. Ich glaube, ich begrüße das sehr, dass die Einjahresfrist kommt, denn sie ist ja an die Rezertifizierung aktuell geknüpft. Das heißt, man hat erst mal 3 Jahre Zeit, um dann ein Jahr Zeit zu haben, so einen Umsetzungsplan zu machen. Wer sich mit den Energiemanagementsystemen auskennt, weiß, dass man auch bei der Erstzertifizierung schon einen Umsetzungsplan braucht. Der heißt nämlich Aktionsplan, und da kann man einfach die Sachen mit rübernehmen. Also die Sachen gibt's, und im Audit gibt's das als Auditbericht, weil da müssen die Maßnahmen stehen. Also wir brauchen nicht so zu tun, als ob das die Riesentransformationspläne sind. Wäre schön, wenn sie es wären, aber es sind solche Maßnahmen. Was Hemmnisse angeht, kann ich nur Frau Westphal auch beipflichten. Ein zentrales System, wo man das alles mal reinmachen kann. Für SBK, BECV, ENFG, wie sie alle heißen. Ich weiß, ressortübergreifend und so ein bisschen Wunschgedanke, aber es wäre so herrlich. An 20.000 Stellen muss man die Sachen reinmachen. Das ist ein Riesenhemmnis. Da geht Zeit rein. Da geht auch echt Nerven rein von guten Ingenieuren, die sich leider... gute Sachen, das muss geregelt sein, aber wenn man das ein bisschen verschlanken könnte, nicht in der Tatsache an sich, aber einfach vom Prozess, das wäre herrlich.
Vielen Dank. Als nächstes für die Union Anne König.
Ja, Herr Dr. Schwag, ich habe noch eine Frage zu dieser Begrifflichkeit der öffentlichen Stelle. Ist das aus Ihrer Sicht hinreichend konkret gefasst, dieser Begriff, oder ja, wie interpretiert das Handwerk diesen Begriff? Und Sie sehen 2:46. Danach haben Sie von mir noch eine Wildcard, und Herr Pfeiffer auch gerne, wenn Sie in den letzten Minuten was loswerden müssen, was noch nicht angesprochen worden ist, gerne zu.
Ja, vielen Dank. Ja, tatsächlich, also im Grunde nach bin ich ein netter Kerl, und in dieser Eigenschaft des netten Kerls habe ich kürzlich versucht, die Handwerksorganisationen, also Bundesinnungsverbände, Landesinnungsverbände, Kreishandwerkerschaften, Handwerkskammern und deren Bildungszentren darüber zu informieren, was denn jetzt durch diese Gesetzesnovelle auf Sie zukommen könnte. Und bin grandios gescheitert, weil ich die Frage nicht beantworten kann, wer von diesen genannten Akteuren ist denn öffentlich und wer privat? Die EU hat hierzu eine Definition der öffentlichen Stelle und der privaten Stelle oder der privaten Unternehmen. Es bedarf dafür aber eine nationale Umsetzung oder Interpretation. Und die kann ich bis heute nicht beantworten, ob jetzt zum Beispiel eine Handwerkskammer, die auch in Form der Körperschaft des öffentlichen Rechts tätig ist, im Prüfungswesen, staatlich-hoheitliche Aufgaben übernimmt, mehrheitlich öffentlich ist oder mehrheitlich privates Unternehmen. Das heißt, sie wissen bis heute nicht, selbst wenn die sich die Gesetzesentwürfe angucken, was könnte möglicherweise auf mich zukommen, da sie nicht mal wissen, ob sie ein Unternehmen sind oder eine öffentliche Stelle. Dafür bräuchten wir eine Klärung, damit man diesen Bereich adäquat beraten kann. Ich will mal kollegial sein und gucke zur Seite, ob Sie was haben.
Ich würde das nur noch mal unterstreichen, auch ein Thema, was uns umtreibt. Und ich habe es in meinem Eingangsstatement schon gesagt. Es gibt eine ganze Menge an unbestimmten Rechtsbegriffen in diesem Gesetz. Die Umsetzung des Energieeffizienzgesetzes und perspektivisch auch des Energiedienstleistungsgesetzes in der Praxis einfach extrem lähmen und die für unglaublichen Frust sorgen. Das ist die Frage, sind wir als IHK-Organisation, und stellt sich das Gleiche, aber das trifft gleichermaßen Bäderbetriebe, Sparkassen, das betrifft Verkehrsbetriebe. Sind die ein Unternehmen? Sind die eine öffentliche Stelle? Je nachdem, was die sind, hat das eine andere Rechtsfolge. Diese Frage ist nach wie vor ungeklärt. Es ist auch ganz vieles anderes Wunderbares ungeklärt in diesem Gesetz. Wir hatten eine erstmalige Meldepflicht für Abwärmepotenziale bis zum 01.01.2024. Das Gesetz ist am 13.11.2023 in Kraft getreten. Da sollten Sie eine Jahresleistungskurve liefern. Wenn Sie anfangen zu messen, eine Jahresleistungskurve mit Inkrafttreten des Gesetzes, dann brauchen Sie bis zum 13.11.2024, um diese liefern zu können. Es war nicht klar. Darf ich das abschätzen? Muss ich gemessene Werte nehmen? Und so zieht sich das durch. Also das ist ein extrem wildes Thema, für das ich auch noch mal sensibilisieren möchte. Ich habe es in meinem Eingangsstatement schon gesagt. Aber schaffen Sie Klarheit für die Betriebe. Das sorgt für extremen Frust.
Vielen Dank. Und das Fragerecht geht jetzt an Katrin Uhlich, Bündnis 90 Die Grünen.
Ganz herzlichen Dank. Meine letzte Frage würde ich an Dr. Burscher stellen, und zwar mit Blick auf etwas, das Herr Seefeld eben gesagt hatte, nämlich dass es ja im EEG ursprünglich mal, um Ausnahmen zu bekommen, Regelungen gab, was Energiemanagementsysteme angeht. Wir haben jetzt Regelungen im Energieeffizienzgesetz. Da ist eine Diskrepanz zu sehen, was den Schwellenwert angeht. Vielleicht könnten Sie einmal sagen, wie Sie das bewerten und was Sie glauben, was sinnvoll wäre. Zudem habe ich Ihrer Stellungnahme entnommen, dass Sie Energiemanagementsysteme grundsätzlich weiterentwickeln würden als Umweltinstitut. Könnten Sie dazu noch Ausführungen machen? Und ansonsten würde ich die restliche Zeit Ihnen geben für Punkte, wo Sie sagen, da müsste noch nachgesteuert werden im Gesetzgebungsverfahren. Herzlichen Dank.
Ja, danke, Frau Udig. Also zur Frage der Grenzwerte für die Energiemanagementsysteme hatte ich vorhin ja schon kurz gesagt. Es gab ja eben früher diese besondere Ausgleichsverordnung. Da waren 5 Gigawattstunden festgelegt als Möglichkeit, oder ab der da Energiemanagementsysteme eingeführt werden mussten. Das heißt, wenn wir jetzt eine Grenze von 7,5 Gigawattstunden haben, dann sind wir da ohnehin nicht drüber. Wenn wir da allerdings die Grenze deutlich anheben würden auf irgendwas um die 20, was laut EED dann vorgesehen wäre, dann würden wir wirklich zurückfallen hinter bestehende Regelungen. Und das kann ja nicht Sinn der Sache sein, denn ich möchte noch mal daran erinnern, wir haben ein riesengroßes Effizienzpotenzial, aber auch eine große Effizienzlücke. Wir werden die Ziele vom Energieeffizienzgesetz nicht erreichen mit den Maßnahmen, die wir jetzt haben. Also es muss mehr kommen. Wir können also nicht darüber diskutieren, wo wir irgendwelche Dinge abschwächen. Zur Frage der Energiemanagementsysteme und der Weiterentwicklung im Sinne von Umweltmanagementsystemen, da denken wir konkret an die Umweltauswirkungen, die Klimaauswirkungen auch, die auch sehr effiziente Technologien haben können. Denken Sie an Wärmepumpen, wunderbare Technologie, die allerdings lange Zeit betrieben wurden mit sehr klimaschädlichen Kältemitteln, die dann, wenn sie irgendwann doch freigesetzt werden, eben den Klimanutzen von so einer Wärmepumpe reduzieren. Da muss man also dringend sozusagen eine ganzheitliche Betrachtung haben und dann zum Beispiel, dass ich Propan oder andere Gase verwenden, die eine weniger starke Klimawirkung haben. Zum Schluss möchte ich nur gerne noch mal erwähnen, wir bleiben in 20 Sekunden, wie wichtig es wirklich ist, dass wir wegkommen von fossilen Energien. Das wissen Sie alle, aber ich würde an Sie alle appellieren, an Ihre Verantwortung, an alle Ihre Möglichkeiten, die Sie haben. Tun Sie bitte, was in Ihrer Möglichkeit steht. Wir müssen diese Klimakrise lösen. Wir wissen, was das Problem ist. Wir wissen, wie wir sie lösen können. Wir müssen einfach wegkommen von den fossilen Energien so schnell wie möglich, und vernünftige Energiesparmaßnahmen, die wirtschaftlich sind, so schnell wie möglich einzuführen, ist halt nun mal wahrscheinlich der günstigste und schnellste Weg, um unseren Beitrag zur Lösung der Klimakrise zu leisten.
Vielen Dank. Danke. Und das Fragerecht geht an die AfD, an Steffen Kurtri.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Frau Dr. Westphal. Wie können wir die jetzt einsetzende Deindustrialisierung Deutschlands stoppen? Wir haben ja gesehen, in der Vergangenheit preiswerte und vor allen Dingen reichlich zur Verfügung stehende Energie ist die Grundlage für technischen Fortschritt und damit für den Wohlstand. Beides haben wir ja nicht mehr. Wie kann man dem begegnen, vor allen Dingen vor dem Hintergrund dieses Gesetzes? Ziel dieses Gesetzes ist ja nicht eine Energieeffizienz, also Verbrauch, Energieeinheit pro Produktivitätseinheit oder Ausstoß, sondern es wird ja einfach nur gesagt, wir wollen grundsätzlich nicht mehr Energie verbrauchen, sondern noch zurückfahren. Das ist ja eigentlich genau das Gegenteil dessen, was wir beobachtet haben, wo unser Wohlstand herkommt. Wie sehen Sie das, dieses Gesetz jetzt hier vor diesem Hintergrund? Wie kann man oder ist dieses Gesetz überhaupt in der Lage, die Deindustrialisierung hier zu stoppen?
Dr. Westphal, bitte. Vielen Dank. Das Thema Deindustrialisierung in Verknüpfung mit eben günstiger Energie, die nicht mehr in ausreichendem Maß zur Verfügung steht, wie Sie gesagt haben, muss man, glaube ich, erstmal in einen breiteren Kontext einbetten, weil wir schlichtweg tatsächlich in einer Zeitenwende sind und vor noch ganz größeren Herausforderungen stehen, die also geopolitischer Natur sind. Russischer Angriffskrieg gegen die Ukraine hat natürlich die Grundvoraussetzungen auch verändert für unser Energiewirtschaftssystem. Das muss man auf jeden Fall mit in den Blick nehmen.
Dann haben wir natürlich die großen Herausforderungen beim Klimawandel, den zu sehen und die Klimaziele tatsächlich in den Blick zu nehmen. Da ist der Umbau auch Bestandteil und es ist ja in vielen Punkten auch angeklungen, auch Versorgungssicherheit im Energiesystem zu erreichen. Insofern ist Energieeffizienz ein Bestandteil diese Neuausrichtung auch des Energiesystems in der Zeitenwende mit Blick auf die Transformationsziele, die klar vor Augen sind und eben auch Dividenden bringen mit Blick auf mehr Souveränität, aber auch tatsächlich Erreichen der Klimaziele, Energieeffizienz ein Schritt, aber natürlich nicht zusammenhanglos zu sehen, sondern im Zusammenspiel, es ist schon angesprochen worden, eben Ausbau der erneuerbaren Energien, Ausbau der Flexibilitäten, Demand-Side-Management, mit großer Hoffnung natürlich auch, dass Technologiesprünge wie bei der Wasserstoffwirtschaft da tatsächlich auch den Industriestandort Deutschland letztendlich weiterbringen. Die Ziele müssen aber gehoben werden, die müssen klar im Blick liegen und so ein Fortschritt angegangen werden.
Vielen Dank, Frau Dr. Westphal. Das Fragerecht hat jetzt Konrad Stockmeier für die FDP.
Vielen Dank. Ich richte meine Frage an Herrn Seefeld und möchte zum Abschluss den Blick noch mal ein bisschen weiten. Energie, Energieeffizienz, Klimaschutz, Kampf gegen den Klimawandel. Alles, was wir hier tun, ist ja notabene in EU-Gesetzgebung eingebettet. Übrigens jetzt eben dann auch sehr bald in eine Ausweitung des EU-Emissionszertifikatehandels, den wir Liberale bekanntlicherweise für eines, Achtung, um jetzt dieses Wort zu gebrauchen, der effizientesten Mittel halten, um Klimaneutralität zu erreichen. Und ich wüsste von Ihnen mal gerne, wie hoch Sie das Risiko einschätzen, dass wir auf der Systemebene Effizienzgewinne dadurch versemmeln, dass wir in einer kleinteiligen, einzelorientierten Gesetzgebung, so wie es Kollege Lenkert skizziert hat, wie hoch dieses Risiko ist, dass wir solche Effizienzgewinne dadurch versemmeln, dass wir das hier zu kleinteilig gestalten.
Herr Dr. Seefeld, Ingenieur Seefeld, Entschuldigung.
Ganz herzlichen Dank, Herr Stockmeier. Finde ich eine super spannende Frage, also genau das auch nochmal auf einer systemischen Ebene zu betrachten. Und ja, der Emissionshandel ist dann ein ganz wichtiger Baustein in der ganzen Instrumentierung. Und nicht nur der Emissionshandel, den wir jetzt haben, ETS 1, sondern auch der Emissionshandel, der auch noch sehr viel stärker nochmal die Verwendung von Brennstoffen und Kraftstoffen adressiert, jetzt schon adressiert, aber auch nochmal dann auch im europäischen Recht auch nochmal umgesetzt wird im ETS 2. Also da würde ich absolut beipflichten zu sagen, das sind tatsächlich Instrumente auf einer Ebene, die wir brauchen, um auch genau die richtigen Anreize, genau die richtigen Signale für die Zukunft zu setzen. An manchen Stellen stellen wir nur fest, wenn wir jetzt auf die Umsetzung in der Ebene gucken, dass teilweise Akteure auf der direkten, konkreten Umsetzungsebene ein Stück weit überfordert sind, weil sie nicht wissen, was genau wird der Preis sein. Und letzten Endes haben mir schon Akteure gesagt, wir hätten eigentlich lieber eine klare Aussage zu sagen, das ist 50, 100, 150, 200 Euro. Diese Volatilität macht denen ein Stück weit Sorgen. Das hatten wir schon so ein bisschen mit dieser Verlässlichkeit und der Stetigkeit. Ist eine Frage der Ausgestaltung, aber wir werden dieses Instrument brauchen. Und ja, ich gebe Ihnen recht. Wir hoffen auch, dass der ETS 1 und der ETS 2 da eine Menge Impulse noch setzen wird. Trotzdem können wir letzten Endes nicht erwarten von Unternehmen, die zum Beispiel, jetzt reden wir mal wirklich über nicht energieintensive Unternehmen, die so eine Größenordnung von 20, 25 Millionen Umsatz haben und letzten Endes 100.000 Energiekosten. Für die kommt letzten Endes diese Frage der Effizienz erst an fünfter, sechster, siebter Stelle. Wir brauchen auch noch, das heißt, viele Unternehmer bei bester Wertschätzung sehen das nicht. Das heißt, wir brauchen auch durchaus Instrumente, um vielen Unternehmen, Industrieunternehmen, Gewerbeunternehmen eben auch noch, sage ich mal, Unterstützung angedeihen zu lassen, zu sagen, dass die auch systematisch Energieeffizienz helfen.
Sie müssen also zum Schluss kommen.
Auf beiden Ebenen arbeiten, auf der Nachfrageseite wie eben auch auf der Angebotsseite.
Vielen Dank, Herr Seefeld. Wir hatten im Obleutegespräch vereinbart noch eine freie Fragerunde am Ende, wenn noch Zeit ist. Deswegen schaue ich jetzt in die Runde. Gibt es Fragen, die offen geblieben sind? SPD nein, Grüne nein, FDP nein, AfD nein. Ich hätte noch eine Frage an Herrn Dr. Habst. Und zwar, wir reden ja viel über Effizienz. Und Energieeffizienz ist ja auch, wenn Sie die Daten nur einmal eingeben müssen, die Sie statistisch erfassen und nicht an 10 verschiedenen Stellen. Wenn Sie noch mal aufführen könnten, wo aus Ihrer Sicht Zusammenfasspotenziale sind, was Ihre Arbeit effizienter gestaltet, was mehr Personal bereitstellt und auch gleichzeitig den Energieverbrauch senken würde.
Ja, gerne. Wir haben in der energiebezogenen Gesetzgebung jetzt mit dem Energieeffizienzgesetz eine allgemeine Verpflichtung, die nicht an irgendwelche Entlassungstatbestände geknüpft ist. Aber wir haben natürlich auch viele Entlassungstatbestände. Carbon Leakage Verordnung, Außenbrennstoffemissionshandelsgesetz, die Strompreiskompensation, Energiefinanzierungsgesetz für Umlagen, KWK-Offshore-Umlage, diese ganzen Themen. Wir hatten noch das Energiesteuer- und Stromsteuergesetz. Alle allein diese ganzen Dinge sind jeweils einzelne Anträge, wo ich jeweils mein 50.000 Einsatzzertifikat hochladen muss, wo ich jeweils mittlerweile durch Valerie nachweisen muss, dass ich gewisse Dinge gemacht habe, wirtschaftlich. Alles die gleiche Stoßrichtung und dann sind aber manche Grenzwerte so ein ganz bisschen unterschiedlich immer und das macht so viel Arbeit. Und das, wenn man das zentralisieren könnte, ich lade einmal mein Zertifikat hoch oder einmal meine Maßnahmen und mache meine Haken, wo ich sage, hierfür bitte anrechnen, das wäre schon, glaube ich, ein großer Effizienzgewinn.
So, herzlichen Dank. Da ich keine weiteren Fragen sehe, danke ich allen Beteiligten, danke unseren Sachverständigen, danke den Kolleginnen und Kollegen für die Durchführung der Anhörung. Und wie Sie gesehen haben, gab es einen kurzen Wechsel. Ich bin kurzzeitig zum Dienstältesten Abgeordneten mutiert. Herzlichen Dank für die Anhörung. Alles Gute.